Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge / Plays. Wir wollten jetzt mal Stück für Stück immer mit Neuerungen anfangen. Deshalb fangen wir mit der ersten Neuerung an. Sören ist bei mir.
Hallo. Jo, Sören. Moin.
Und eigentlich ist das keine Neuerung, aber wir haben zum ersten Mal einen Gast. Hallo Tibor.
Hallo zusammen. Ich bin ernsthaft eure Neuerung.
Du bist jetzt eine Neuerung für uns, ja. Wir haben, also du bist der erste richtige Gast, den wir hatten.
Oh, ich fühle mich geehrt.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Möchtest du etwas über dich erzählen?
Nö.
Reiten, Schwimmen, Lesen?
Nö. Ja gut, okay. Außer, dass man dich auch Tobor nennt. Sorry, Tobor, aber Tobor. Das musste jetzt sein. Tobor.
So, ja, okay. Also ich bin Tibor, ich bin ein bisschen älter, als ich gerne wäre. Es geht mir gut. Ich habe eine bezaubernde Lebensgefährtin und alles, ja, passt.
Gut, das ist schon mal das Wichtigste für einen Videospiel-Podcast, das auf jeden Fall alles mitzuteilen. Richtig, finde ich gut. Warum bist du hier? Eigentlich hast du hier ja, wenn wir es auf dem kleinen Hart sagen, nichts zu suchen, weil du keine PlayStation hast. Aber du hast, glaube ich, eine Konsole, ne? Du hast, glaube ich, eine Xbox, oder?
Ja, genau, ich habe eine Xbox One.
Oh Gott, ey. Also irgendwie haben wir Scheiße gebaut, Sören. Das ist hier irgendwie, irgendwas läuft hier schief.
Da hat er eine Konsole und dann ist es auch die falsche.
Ja, unglaublich. Ja. Ich äußere mich da jetzt nicht zu, weil.
Wieso? Konsolenkrieg, ne? Und so.
Nein, es gibt keine falsche Konsole.
Genau. Richtig. Es gibt auch keine falsche Spielplattform.
Richtig.
Richtig.
Hauptsache man spielt. Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht.
Welche wäre denn in deinen Augen falsch?
Ja, das PC. Ist,
nee, das, du, wie nee, ich dieses nee. Interview Mac. Um mich reiße?
Nee. Die falsche Spielplattform ist diejenige, die mit DRM um sich greift, um sich schießt, wie auch immer. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das wollen wir jetzt diese Folge nicht aufreißen, weil das wird dann, glaube ich, das gibt Religionskriege oder so. Ich erinnere da an irgendwelche komischen Applikationen, die bei EA dann im Hintergrund liefen und so. Naja, gehen wir zum eigentlichen Thema zurück. Warum bist du hier? Ganz einfach. Wir reden heute unter anderem über ein Spiel, was nicht nur für die PlayStation rausgekommen ist und nicht nur für die Xbox, obwohl du das auf Xbox spielen könntest, aber du spielst es, glaube ich, auf PC, richtig?
Richtig.
Richtig. Und das heißt, wir reden übergreifend über die Systeme, über ein meiner Meinung nach recht schönes, tolles Spiel vom Publisher Ubisoft, und zwar ist das Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. So, da hatten wir ja letzte Folge schon mal über die Beta gesprochen und inzwischen ist das seit dem 7.3. Veröffentlicht. Und da dachten wir mal, wir laden jemanden ein dazu, der da anscheinend Spaß dran hat. Zumindest hatte das so die ersten Tage danach geklungen.
Hast du nur gesagt, du willst nicht der Einzige sein, der hier Spaß an dem Spiel hat.
Dass du keinen Spaß daran hast, das habe ich erst vor 5 Minuten oder vor 10 Minuten erfahren. Ne? Also bitte. So. Und kurz erklärt. Wer möchte denn mal kurz erklären, worum es dabei geht, auch wenn wir das letzte Folge so angerissen haben, aber ne? Freiwillige vor, Sören.
Ich bin da ganz schlecht im Erklären, weil ich habe das Spiel ja nur angespielt. So 2, 3, 4, 5 Stunden und lass Tibor doch als Gast, hat er doch mal, damit er was zu tun hat.
Ja, genau, ich kann Gastarbeiten.
Gastarbeiter.
Stimmt. Also Ghost Recon Wildlands ist ein Open-World-basierter Third-Person-Manchmal-First-Person-Shooter. Spielt in der Gegenwart, im Bolivien der Gegenwart. Und die Story ist eigentlich recht simpel, kurz angerissen. Es herrscht ein großer, böser Drogenbaron über ganz Bolivien. Und den gilt es auszuschalten als Teil des Ghost Recon Teams. Und das erreicht man in dieser offenen Welt. Die ist aufgeteilt in so eine Art Bundesländer. Und in jedem herrscht ein eigener Unterboss. Und die gilt es nacheinander quasi zu liquidieren. Auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Das Spiel lässt einem da ja quasi die Hand, also freie Hand. Und ja, die sind alle auch irgendwie ein bisschen verbunden mit der Spielwelt. Die einen sind eher so für Transportaufgaben in diesem Drogenimperium und zuständig, die anderen für Sicherheit und. Und diese Bundesländer sind ja auch so ein bisschen geografisch und topografisch anders gestaltet. Und so hat man auch so quasi die ganze landschaftliche Blüte Boliviens abgebildet. Wie war ich?
Großartig. Also dem ist kaum was hinzuzufügen. Bei mir kommt schon der Knoten in die Zunge. So unglaublich warst du. Also
ich habe mich auch selbst überrascht.
Das ist doch schon mal Lob und Anerkennung dafür. Also ja, du hast das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Geht um den Drogenkrieg in Bolivien. Ich weiß nicht, Narcos habe ich nicht gesehen, Netflix-Serie. Ich glaube, da war auch was, irgendwas Bolivien oder Argentinien. Egal, geht auch um Drogen. Vielleicht ist das gerade Mode. Auf jeden Fall hat die Tom Clancy-Serie ja schon eine lange Tradition. Also nicht nur die Tom Clancy-Serie, sondern auch die Ghost Recon-Serie mit Future Soldier, Advanced Warfighter oder Warfare oder so und so weiter und so fort. Habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt, deshalb ist es für mich persönlich der erste Ghost Recon-Teil. Und ich bin eigentlich positiv überrascht. Also grundsätzlich beginnt man ja das Spiel damit, erstmal seinen Charakter zu erstellen. Da kann man jetzt zwar keine weitreichenden Einstellungen erwarten, wie zum Beispiel bei einem Skyrim oder einem Fallout oder so, aber für das rudimentäre Badass Bart, Glatze, dicke Zigarre im Mund reicht. Ne?
Das sagst du jetzt nur, das stellst du jetzt als Badass dar, weil du selbst so aussiehst, weil du keine Wahl hast.
Ich habe weder, scheiße, ich habe eine Glatze, ich habe einen Bart, aber ich habe keine Zigarre im Mund. Und ich bin auch nicht so muskelbepackt. Ich bin zwar bepackt, aber nicht muskelbepackt. Jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht, verdammte
Hacke. Dafür habt ihr mich doch eingeladen.
Das stimmt, irgendwo muss ja das Konzept
hin. Auf ein Konzept bringen.
Ja, irgendwohin muss das Konzept flöten
gehen. Ihr hattet eins.
Was?
Immer, wir haben immer ein Konzept.
Ja klar, logisch, also.
Du warst gerade beim Charaktereditor.
Genau.
Ich finde den eigentlich ganz angenehm. Ich mag das, wenn das so ein bisschen basic ist und man sich eher so beim Equipment ein bisschen austoben kann.
Wo man sich auch wirklich ziemlich weitgehend austoben kann. Leider in Anführungsstrichen Ubisoft-Style natürlich auch käuflich zu erwerben, ne? Also in-App oder in-Game-Purchase heißt das ja inzwischen DLC-Content, kann man da zusätzliche Kleidung kaufen, käuflich erwerben. Aber es gibt auch so schon
Grund. Aber solange es nur das ist, ganz ehrlich.
Ja, es geht schlimmer, ne? Also es ist kein Pay-to-Win, sondern es ist nur kosmetische Variation, wer da jetzt wirklich Bedarf dran hat. Wobei es ist nicht nur kosmetische Modifikation, muss ich jetzt gestehen, sondern es gibt ja auch einen Ingame-Shop, der mittels Echtgeld dann Coins kaufen lässt, der dann schon später verfügbare Waffen freischalten lässt, ne?
Und EP-Boosts und sowas alles.
Die EP-Boosts habe ich jetzt sogar übersehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe jetzt nur die Waffen gesehen, weil ich dachte so, Scharfschützengewehre direkt von Haus aus. Nein, Geld, nein, nicht Geld, nein. Ist natürlich jetzt wieder, also für mich persönlich, ich bin da ja mal so ein bisschen zwiegespalten, muss nicht sein, aber wer es unbedingt braucht. Leider kenne ich aber inzwischen kaum ein Ubisoft-Spiel, was ohne das Ganze irgendwie auskommt. Das finde ich so ein bisschen schade, aber in der heutigen Welt geht es wahrscheinlich nicht mehr ohne, glaube ich, ne?
Doch, geht.
Ja.
Kommen wir später zu.
Du kannst ein super Beispiel später anbringen, ja, genau.
Also, solange es kosmetische Sachen sind, habe ich da eigentlich nichts dagegen, weil man verbindet so aus der Perspektive des Entwicklers oder Publishers und der des Spielers so das Angenehme mit dem Nützlichen. Es gibt Leute, die da halt total drauf abfahren und wenn die da halt ein bisschen was extra oder was Besonderes wollen, zusätzliche Optionen, nenn es wie du willst, dann haben sie halt da die Möglichkeit. Wo dann allerdings tatsächlich ein bisschen das Verständnis aufhört, sind dann halt wirklich Equipment-Dinge, die vielleicht im schlimmsten Fall auch gar nicht erspielbar sind, sondern wirklich für Geld gekauft werden und vielleicht dann tatsächlich sogar noch einen Vorteil bieten. Wobei, ich finde, bei Ghost Recon Wildlands hast du jetzt nicht so den Mega-Vorteil, weil im schlimmsten Fall spielst du das halt mit jemand anderem im Koop und dann hat der es halt auch ein bisschen leichter.
Erstens das. Zweitens, andererseits ist es ja auch so, das ganze Spiel basiert ja ein bisschen, oder basiert nicht, sondern das ganze Spiel ist ja nun mal knallhart gesagt ein Open-World-Game. Und zwar vollkommen ohne lineare Struktur. Also manche mögen vielleicht sich an The Division erinnern, wo es ja noch im Endeffekt so war, man konnte zwar in bestimmte Bereiche gehen, aber dann ja musste man auch sehr schnell das Zeitliche segnen. Sören und ich können davon ein sehr gutes Lied singen. Ne? Levelunterschiede, sage ich da nur.
Ja.
Das haben wir jetzt ja so bei Ghost Recon Wildlands so gar nicht, weil da dort kein Level-System im eigentlichen Level-Sinne existiert, sondern man kann sich nur Perks bzw. Fertigkeitenpunkte freischalten, die das Ganze erleichtern. Aber dennoch kann man ja schon von Anfang an durch die ganze Pampa radeln, fahren, wie auch fliegen und sich dort eigentlich theoretisch schon alle Waffen besorgen. Ne? Ist natürlich ein bisschen schwieriger dann, aber möglich wäre es.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich kein so großer Vorteil, der jetzt ist einfach nur die bequemere Sache, wenn man jetzt wirklich dort die Waffen kaufen würde über den Echtgeld-Shop. Ja, ansonsten nach der Charaktererstellung kommt, glaube ich, erstmal das schöne Intro-Video, wo das nochmal alles erklärt wird. Und danach ist man auch relativ schnell schon in der Lobby. Was ich, oder kommen die vorher? Ich weiß es gar nicht. Egal. Auf jeden Fall, die Lobby finde ich ganz interessant gemacht. Durch diese Möglichkeit, sich direkt dort schon sowohl Leute in der Freundesliste als auch Unbekannte zu eigen zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Also mit in die Gruppe zu hieven und dort schon von vornherein mit dementsprechend Bekannten oder Unbekannten zu starten. Denn das Spiel ist ja im Endeffekt nicht nur ein Singleplayer-Game, sondern gleichzeitig auch ein Koop-Multiplayer, der, und das möchte ich jetzt mal hier lobend erwähnen, doch relativ nahtlos ineinander übergeht. Ne?
Ja, absolut. Also man ist sofort bei den Buddies im Spiel und bei denen macht es dann keinen spielerischen Unterschied, außer dass dann halt die KI-Kameraden eben verschwinden. Aber ansonsten ist das alles nahtlos und genauso kann man auch anderen dann joinen. Ist eigentlich ziemlich gut gemacht, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist echt gut gemacht.
Ich war noch etwas verwundert zu Anfang, als ich noch mit den KI-Leuten unterwegs war und dann urplötzlich als der erste Spieler jointe, dann urplötzlich alle anderen vier weg waren, statt dass eben nur einer ausgetauscht wird. Aber im Endeffekt muss man ja auch sehen, dass so ein wirklicher Mitspieler ja intelligenztechnisch schon weit einem KI-Pendant voraus ist. Deswegen passt das schon.
Im Idealfall, ja. Stichwort Random Player.
Im Idealfall. Ja gut, das ist
immer wieder. Ich habe noch nicht mit Random gespielt. Das war nicht so gut.
Ich auch nicht. Sven, war das bei dir so, dass da einfach irgendjemand bei dir im Spiel aufgetaucht ist? Weil ich habe jetzt zu 99% nur Koop gespielt und nur kurz alleine jeweils. Und ich war da halt immer alleine mit meinen KI-Buddies.
Nee, du kannst das ja einstellen. Also es gibt die Möglichkeit, eine Lobby dort über, also bei uns, ich rede jetzt natürlich immer von der PlayStation-Version. Dort kannst du die Trupp-Privatsphäre einschalten. Und das bedeutet dann entweder, dass Freunde auf Einladung oder eben offen für alle auswählbar ist. Und offen für alle heißt auch, dass dir vom Game irgendwer zugewiesen wird.
Okay, verstehe.
Das heißt, du kommst dann rein und dann kurz darauf heißt es hier, XYZ hat gejoint und dann ja, kannst du dich mit dem irgendwie versuchen zu verständigen, hier, ich würde gerne die Mission machen, oder er rennt einfach blindlings à la Falling Down in die nächste Menschenmenge und zündet sein MG und dann darfst du rennen, weil die Dingskirchens hier hinter dir her sind. Die Lilanen.
Die Unidad.
Richtig, die Unidad.
Genau.
Mir fiel's nicht ein. Ja, wie gesagt, also technisch auf jeden Fall ziemlich auf der Höhe, dass das relativ nahtlos geht, sowohl rein, raus, als auch, dass die Quests da sauber geteilt werden. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, muss ich sagen.
Ja.
Ja, in-game. Kann man da meckern? Das ist die große Frage, weil darum geht's ja. Hast du schon Bugs ausgemacht?
Fragst du jetzt mich?
Ja. Sören hat ja gesagt, er kann nicht so viel sagen, weil er nur 4-5 Stunden gespielt hat.
Also gut.
Ich habe gerade geguckt, ich habe jetzt, warte, hier stand es doch eben. Da, 6 Stunden 20 habe ich.
Ja, immerhin.
Ja, mehr als so, du. Ein bisschen buggy ist das Spiel schon rausgekommen. Das hat man unter anderem dann auch zumindest die PC-Zocker. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch gleich an ersten Freitag nach Release diesen über 4,5 Gigabyte großen Patch gekriegt habt. Also ein bisschen mehr Sorgfalt oder Feintuning hätte dem Spiel sicherlich gut getan. Stellenweise von der Steuerung her, es machte keinen polierten Eindruck, aber gut spielbar war es eigentlich immer. Also ich hatte jetzt keine so GameStopper-Bugs oder sowas, von denen es anscheinend in den Betas noch sehr, sehr viele gegeben haben soll.
Ja, da fallen mir ein paar ein. Wo dann urplötzlich einfach mal alles schwarz wurde, invertiert und dann
okay.
Ja, sah gut aus. Kann man sich bloß nicht mehr zurechtfinden. Also hatte ich hin und wieder Bugs in der Beta, in der ersten Beta, aber war verschmerzbar. Also das war meistens mit dem Neustart erledigt und da man ja auch meistens relativ automatisch gesaved wird und relativ häufig ein Save kriegt, verliert man da nichts. Gut, aber ansonsten, Spielaufbau. Also kommen wir mal zum Grundlegenden. Im Endeffekt, wir sind die Spezialeinheit, wir müssen Bolivien, wie du schon sagtest, befreien von den bösen, bösen Mächten. Im Endeffekt kann man es darauf hinaus unterbrechen. Ist nun mal so, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Tada. Dabei geht es darum, extrahieren würde ich jetzt nicht sagen. Eigentlich extrahieren wir ja keine Leute, aber wir versuchen, Leute zu befragen mittels vielleicht metallener Waffengewalt.
Aber das finde ich ganz cool. Also das ist eine Sache, die mir echt in dem Spiel gefällt, dass du dich dann an die Leute teilweise anschleichen musst, um die sie dann zu befragen. Geschichten. Das finde ich, haben sie ganz cool gemacht.
Ja, also das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil es wäre ja langweilig, wenn man so einen Stützpunkt oder ein Lager immer erstürmen müsste, um dann im Endeffekt immer irgendjemanden umzunieten. So hast du halt die Herausforderung, dass wenn du so einen Informanten hast, von dem du Infos für die Story brauchst oder für sonstige Dinge, dann ist er meistens irgendwie ziemlich eingebettet und recht gut bewacht. Und dann musst du dir halt wirklich überlegen, wie du an denjenigen herankommst, ohne Alarm auszulösen, ohne quasi das ganze Lager erstmal säubern zu müssen. Das macht es dann schon echt spannend. Und ich finde, das ist auch eigentlich ganz geil inszeniert, wenn du so jemanden halt, das klingt jetzt natürlich ultra dämlich, wenn man das sagt, aber wenn du da jemanden mit Waffengewalt bedrohst, diese Dialoge sind eigentlich ganz gut geschrieben. Also und die deutsche Synchro ist auch gar nicht übel.
Das stimmt. Also da kann man eigentlich nicht großartig klagen. Und ja, auch Infiltrieren, um dann die betreffende Person zu verhören, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dabei hat man natürlich eben verschiedene Variationen. Ich persönlich muss ja direkt gestehen, ich bin mehr der Sniper. Also ich stelle mich gerne, oder besser gesagt, lege mich gerne auf die Lauer, fliege dann mit meiner Drohne, ein kleines elektronisches Hilfsgerät, mit dem man durch die Gegend fliegen kann, im begrenzten Maße an Reichweite des Signals und Reichweite von Batterien, um dann gewisse Gegnergruppen oder einzelne Gegner schon zu entdecken und zu markieren für einen selbst, beziehungsweise für die Gruppe. Damit fliege ich dann umher und ja, wenn ich dann alles entdeckt habe, dann fange ich dann an, die Leute so gut es geht einzeln aus dem Spiel sozusagen rauszunehmen und dann mich vorzuschleichen. Also das ist zumindest so meine Taktik, mit der ich am meisten Spaß habe. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, ob ihr da mehr so der Rambo seid und das MG rausholt, das Leichte, und dann mal ein bisschen umholzt oder auch...
Es ist eine Mischung aus beiden.
Ja, also ich glaube, diese Rambo-Tour geht nachher ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad auch gar nicht mehr. Weil Ghost Recon ist ja eigentlich mehr so dieses Anschleichen, einen nach dem anderen ausschalten und so weiter und so fort, weil das ist ja diese Ghost-Geschichte dahinter. Natürlich kannst du im leichtesten Mode einfach deinen, was weiß ich, MG 121 nehmen, losrennen und alle möglichen Leute da einfach so, ich sag mal, über den Haufen schießen. Aber ich glaube schon, dass dieses aus der Ferne beziehungsweise Anschleichen und so weiter, also es ist auch das, was ich eigentlich eher mache. Das ist übrigens auch was, was du auf der Seite, also in diesem Ghost Recon Network, kannst du sogar sehen, was für eine Art du spielst. Also da ist dann so eine Mischung aus, bei mir steht jetzt zum Beispiel taktische Planung 73% und lautlose Eliminierung 53%, wo dann quasi steht, wie du spielst. Und das ist natürlich, finde ich zum Beispiel ganz interessant, dass sie sowas auch auf einer Seite zur Verfügung stellen. Ich würde bei Tibor gucken, da kann ich es aber nicht, aber ich kann nochmal eben beim Sven gucken.
Ich glaube, ich kann gucken, wenn ich, aber du müsstest mich jetzt einloggen, das wird alles viel zu lange dauern.
Nö, ich guck auch gerade, wo man das sieht.
Du gehst einfach, wenn du auf der Seite bist, gehst du auf dein Ghost-Profil.
Ja,
also da steht dann weiter unten, steht unter Kampagnenstatistik, steht ein Spielziel, und bei Sven steht zum Beispiel taktische Planung 80%, lautlose Eliminierung 71%.
Also um es mal kurz für die Hörer, die jetzt natürlich nicht sehen, worüber wir hier reden. Es gibt eine spezielle Seite von Ubisoft, die zur Verfügung stellt, jegliche Möglichkeit an Statistiken generell über das Spiel. Das gibt es auch schon von anderen Spielen, von anderen Publishern, wie auch immer. Auch speziell Battlefield fällt mir da ein, die natürlich einen großen Fundus an taktischen und statistischen Informationen bereitstellt auf deren Seite. Und ja, sowas gibt's auch, wie gesagt, von Ghost Recon Wildlands. Da kann man dann auch administrativ zu seinem Charakter tätig werden. Zu gut Deutsch, man kann dort nämlich ein sogenanntes Squad gründen. So, das heißt, eine Zusammengehörigkeit von vier Leute sein. Das müssen weder vier Leute sein, noch dürfen es weniger sein. Also einfach nur so eine Gruppierung wie ein Clan oder whatever. Und ja, einen großen Vorteil habe ich dadurch noch nicht gesehen, außer dass man da irgendwie so ein paar extra EP für irgendwas bekommt. Aber also
du kannst über diese Seite kannst du quasi auch Einladungen verschicken und sowas alles. Also du kannst quasi Events erstellen und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein Clan. Das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass du da irgendwelche anderen Vorteile drin hast, wenn du so einem Einsatzkommando beitrittst. Du kannst da ganz gut eintragen, was sind deine Verbindungstage, wie spielst du, also worauf bist du aus und so fort. Und dann können die Leute sich theoretisch bei dir bewerben. Und dann quasi deine Crew oder wie man das auch immer nennen will, zusammen.
Richtig, wobei man direkt sagen muss, das ist leider systemspezifisch getrennt.
Ja, das Spiel ist ja eh nicht Crossplay, sag ich.
Ja, aber es wäre trotzdem natürlich interessant gewesen, hätte ich jetzt zum Beispiel auch einen PC-Spieler einladen können in das Squad. Habe ich nämlich versucht, klappt
nicht.
Macht
ja keinen Sinn.
Ja, wieso? Man kann doch trotzdem irgendwie...
Nee, macht ja keinen Sinn.
Man kann doch trotzdem irgendwie sich so gemeinschaftlich fühlen, Mensch.
Aber es macht aus der spielerischen Sicht ja keinen Sinn.
Okay, nächstes Thema.
Ich habe übrigens auch meine Stats gefunden. Ich konnte nicht ruhen. Bei mir steht Spielziel Ranger, taktische Planung 61% und lautlose Eliminierungen 63%. So, bin ich nur der Vollständigkeit halber.
Bin ich wohl der lautloseste hier. Ja, nee.
Ich wollte sie auch suchen für dich, Tibor, aber ich habe dich leider nicht in Origin quasi da drin, sonst hätte ich das.
Ein Üplay?
Üplay.
Das können wir ja nachher noch ändern.
Ja, ja.
Ich habe dir auf jeden Fall schon mal eine Einladung geschickt. Ja,
Streber.
Entschuldigung, das habe ich schon vor einer Woche gemacht. So, nein, zurück zum Thema. Also, man hat dann, wie gesagt, die Möglichkeit, sowohl auf brachiale Weise als auch in taktischer Weise dort vorzugehen. Wie gesagt, ich bevorzuge etwas die taktische Weise und das ist genau auch das, was für mich den Spaß und den Reiz an dem Spiel, muss ich ehrlich gestehen, ausmacht. Weil im Endeffekt, ich nehme es jetzt mal schon mal ein bisschen vorweg, das Spiel ist doch extrem, jetzt versuche ich es richtig auszusprechen, repetitiv.
Fast.
Okay, ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Ach, leck mich doch am Arsch.
Es wiederholt sich schnell.
Stimmt, so wird das ausgesprochen. Ja, also es ist sehr, es gleicht sich natürlich vieles. Die Ressourcenmission, ja, es gibt Ressourcen, die sammelt man für die Rebellen, die dort sind und kann damit dann sondern das sind auch gleichzeitig ein bisschen die Währung, um Fertigkeiten freizuschalten. Das sind nicht nur Fertigkeitspunkte, sondern eben auch solche Ressourcen, die je nach Feature, Perk, wie auch immer man es nennen will, unterschiedlich viele an unterschiedlichen Ressourcen kostet. Die sammelt man ein und dort gibt's eben Missionen wie aus einem bewachten Fußballplatz einen Helikopter extrahieren, sozusagen. Also den muss man da klauen, da sind dann, stelle sich vor, 10 gegnerische Kartellmitglieder drumherum, die dann dort Patrouille laufen oder sonst was und dann kann man dann vorsichtig oder muss man vorsichtig vorgehen, um dort dann nachher den Helikopter rausfliegen zu können. Andernfalls nimmt auch einer der Kartellmitarbeiter dann ganz einfach reißaus, klaut den Helikopter und fliegt von dannen. Dann wäre die Mission für die Ressourcen natürlich gescheitert. Ja, also die sind natürlich ziemlich häufig vertreten oder ein Konvoi, den man überfallen muss, zur Aufgabe zwingen muss, also zum Stoppen bringen muss und dann dort die Ressourcen zu entnehmen oder sei es, wie gesagt, schon in einen Kartellstützpunkt eindringen, um dort jemanden zu befragen. Also es gleicht sich schon immer wieder und recht häufig. Aber trotz allem, also bei mir zumindest bisher, ist noch nicht der Punkt erreicht. Und das, obwohl ich größtenteils im Singleplayer gespielt habe, muss ich gestehen. Der Punkt noch nicht erreicht, wo ich sage, es langweilt mich, sondern ganz im Gegenteil, ich bin immer noch mit Feuer und Flamme dabei.
Ja, geht mir auch so. Also ich spiele ja, wie gesagt, mit ein paar Kumpels, meistens auch auf dem schwersten Schwierigkeitsmodus. Und obwohl sich eigentlich das ganze Spiel permanent wiederholt, ist es doch immer wieder anders. Einerseits wegen der Umgebung natürlich, die variiert und die Möglichkeiten, die sie einem bietet. Davon abgesehen, es passiert immer irgendein Unsinn und dann musst du wieder von vorne anfangen und hast dabei Tränen gelacht. Also ist immer lustig.
Ja.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe letzte Woche erst noch ein anderes Spiel gespielt und habe dann gesagt, so, jetzt gestern, du musst jetzt nochmal endlich für diesen Podcast und weil du das Spiel ja auch spielen willst, musst du jetzt endlich mal anfangen, Wildlands zu spielen und habe dann auch angefangen und habe jetzt irgendwie, was habe ich gesagt, irgendwie fast 6 Stunden oder etwas über 6 Stunden habe ich jetzt irgendwie drauf. Und dadurch, dass ich aber jetzt nur alleine unterwegs war, fand ich das irgendwie... Ich habe mich über so ein paar Sachen einfach geärgert. So jetzt mal losgelöst von der Fahrzeugsteuerung, werden dir bei Fahrzeugen manchmal so kleine Fehler überhaupt nicht verziehen irgendwie. Du bist auf irgendeinem zweiten Gebiet, sag ich jetzt mal, auf so einer Insel, nimmst das einzige Boot, was da fährt oder was da ist, fährst los, bleibst an irgendeiner Kante hängen und das Boot geht nicht weiter. Und dann musst du ein ganzes Stück musst du dann wieder schwimmen. Und das sind so die Dinge, wo ich mich einfach drüber geärgert habe, dass das einfach so nicht funktioniert. So, dass du da irgendwo hängen bleibst und dann quasi echt den ganzen doofen Weg, anstatt dass du jetzt einfach gegen das Boot schubst oder schießt oder was weiß ich nicht was, dass es ein Stück schiebt und dann weiterfahren kannst. Nee, das funktioniert einfach nicht. Und das ist was, da habe ich mich echt ein bisschen drüber geärgert.
Klingt aber eher nach einem Environment-Bug statt irgendwie Feature.
Ja, mag sein.
Also, was für mich eben das Ganze trotz Singleplayer ausmacht, ist die Möglichkeit, immer wieder anders anzugehen an die ganze Sache. Also, das erste mitunter, was ich, es ist ja kein Spoiler, sondern, also, wir haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Perks zu kaufen. Unter anderem eine Spielmöglichkeit, beziehungsweise eine taktische Möglichkeit ist der sogenannte Simultanschuss. Das bedeutet, ich markiere bestimmte Gegner und meine unintelligenten KI-Kameraden schalten diese Gegner dann im Endeffekt aus, wenn ich auch den Schuss abfeuer. Natürlich, wenn sie das Ganze, das Target im Ziel haben. Ne? Ansonsten natürlich logischerweise nicht.
Ja, du musst warten, bis sie es im Ziel haben. Und wenn du dann, entweder wenn du schießt oder wenn du den Befehl gibst. Also so kannst du nämlich zum Beispiel mit der Drohne drüber wegfliegen, kannst die Ziele aussuchen, die sie erschießen sollen und kannst sagen, so, jetzt schieß mal einfach und dann schießen sie.
Ja, man wartet, man kann aber auch warten, bis man schwarz wird. Habe ich nämlich auch schon ausgetestet, wenn derjenige welche Gegner nicht unbedingt so, also logischerweise irgendwie innerhalb eines Hauses ist, dann wird das schon ein bisschen schwieriger und durchs Fenster schießen sie irgendwie nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir relativ schnell die zusätzlichen Simultanschüsse dann als erstes geholt. Das heißt, ich kann jetzt neben meinem Schuss noch 3 weitere Schüsse versenken. Und das ergibt schon auf Singleplayer-Basis ziemlich viele Möglichkeiten, muss ich sagen.
Aber auch nur da.
Ja, selbstverständlich. Also das Problem ist, derjenige, mit dem ich das spielen wollte, der hat gerade zu der Zeit ein anderes Spiel gespielt, ne? Und so schließt sich der Kreis. Deswegen, also, da werden einem viele taktische Möglichkeiten irgendwie an die Hand gegeben, auch wenn die KI jetzt, seien wir mal ehrlich, nicht gerade einen IQ-Leistungspreis gewinnen könnte, sondern doch eher ein bisschen doof zu Rande geht und auch gerne vor den Gegnern mal stehen bleibt, einfach nur. Das ist mir leider auch schon passiert einmal. Es ist trotzdem eine taktische Komponente, die da irgendwie mit einfließt und die das Ganze dann irgendwie noch ein bisschen herausfordernd macht, wenn auch nicht unbedingt in Sachen Schwierigkeit, sondern eher in Sachen Spaß. Also dort da irgendwo aufs Dach gehen und dann anfangen, hier, du da und da und so weiter. Und dann da anfangen mit den ersten 4 Kopfschüssen und so weiter und so fort. Macht schon Spaß, weil jedes Mal ist es, wie gesagt, ein anderer Ort, wie du schon sagtest, Tibor. Eine andere Aufbau der Location und somit ist es immer wieder neu und wenn man versucht, immer so ruhig und langsam und bedächtig wie möglich vorzugehen, hat man da eigentlich schon, wie soll ich sagen, gut zu tun, könnte ich jetzt sagen.
Ja, man braucht tatsächlich ein bisschen Geduld, also vor allem auf den schwereren Schwierigkeitsgraden ist halt wirklich nicht mehr mit einfach drauf losrennen und gucken, was passiert. Weil man hier Superheldenbohnen gefressen hat. Also insofern, also diese taktische Komponente ist auch die mich und ich glaube auch meine Mitspieler da wirklich am Ball hält.
Was ich ein bisschen schade finde, also was mich persönlich ein wenig an dem Spiel stört, das hat der Sören gerade schon angesprochen, das ist Thema Fahrzeug. Das ist so das Einzige, wo ich sage, da hätten sie echt nochmal dran schrauben können. Stimmt mir jemand zu oder ist jemand anderer Meinung?
Ja, ich sowieso. Also das habe ich ja eben schon gesagt. Also was Fahrzeug angeht, das ist auf der Konsole echt etwas blöd. Also zum Beispiel, ich finde zum Beispiel doof, dass du beim ein Seitenruder hast oder beim Hubschrauber. Das heißt, du kannst dich nicht einfach drehen, sondern den Flieger musst du zum Beispiel wirklich kippen, da zur Seite kippen, damit du eine Kurve fliegen kannst, was ja normalerweise beim Flugzeug nicht ist, weil sie eigentlich einen Seitenruder hinten haben, wo du hinten sagen kannst, so, ich möchte mich jetzt quasi drehen. So, das ist in jedem Spiel irgendwie, das ist selbst bei GTA 5 in der Steuerung, ist es mit drinne. Und da ist schon teilweise die Steuerung, also die Steuerung der Fahrzeuge ist in GTA 5 meiner Meinung nach besser als in Ghost Recon Wildlands. Und das will teilweise schon was heißen.
Aber sie ist schon wesentlich besser geworden als in den Betas. Da war es ja wirklich eine Katastrophe, vor allem mit den Motorrädern. Wenn du nur, wenn du zu sehr an eine Rechtskurve gedacht hast, dann bist du schon abgeflogen. Also insofern, also ich kann mittlerweile eigentlich ganz gut damit leben. Es passieren immer noch lustige Sachen beim Autofahren. Was mir so, noch so ein bisschen Angstschweiß auf die Stirn treibt, sind eher so die Flugeinlagen. Also bei Flugzeugen bin ich immer nur Passagier, weil Landen ist echt nicht meins. Hubschrauber fliegen geht mittlerweile. Also Hubschrauber, da braucht keiner irgendwie vorher eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Mittlerweile klappt das ganz gut. Aber ich verstehe, was du daran kritisierst. Es ist teilweise auch richtig schwammig. Zumindest am PC. Ich kann mir vorstellen, dass das mit den Controllern, ich spiele ja mit Maus und Tastatur, dann nochmal ein bisschen feiner zu steuern ist.
Was mich so ein bisschen, also ja, Flugzeug an sich ist schon echt schwierig. Also die erste Flugzeugaktion, die ich gemacht habe, die ging direkt mit vollem Karacho in den Boden hinein. Nachdem ich dann mich meinte, drehen zu müssen, also so Kurve, und dann urplötzlich auf dem Kopf stand und dann nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, und bums, war ich frontal in den Boden geflogen. Motorräder bin ich auch schon ein paar Mal daran gestorben, ne? Also mit Fullspeed, und dann ist da urplötzlich ein Zaun, die bisherigen Zaune konnte man so durchfahren, der ist jetzt irgendwie zu stabil, und bums, flog man dann vom Motorrad direkt in den Tod. Ja. Was mich am meisten stört, ist so ein bisschen das fehlende Schadensmodell beim Auto. Also klar, es gibt ein Schadensmodell, bis das aber mal greift, da ist wirklich Holland in Not eigentlich. Und Abhang runterfahren, kaum Schaden kriegen, unten auf dem Dach landen und dann so lange Gas geben, bis man irgendwann wieder auf den Rädern steht, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Also
GTA-Style.
Ja, das mag vielleicht erträglich sein. Also ich will ja auch keinen Simulator haben wie Gran Turismo oder so, aber irgendwie, weiß ich nicht, das holt mich immer so ein bisschen raus aus dem Ganzen.
Also bei dem Anspruch, den man dem Spiel mit der Schwierigkeit und dieser Taktik Spielweise verpassen kann, hätte es dem Spiel mit Sicherheit auch gut getan, da ein bisschen mehr in die Steuerung zu investieren.
Definitiv, auch in das Schadenmodell und so. Das stimmt schon.
Und Helikopter, also ich muss gestehen, ich bin nie wirklich ein Helikopter geflogen in echt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist schon ein bisschen seltsam, dieses Schub geben, aber eigentlich geht man dann nach oben, man muss schon irgendwie nach vorne volle Möhre drücken, während man Schub drückt, da muss man aber aufpassen, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo man nach vorne drücken dann aufhört, sodass er nicht der Helikopter nach unten rast, sondern dann trotzdem nach vorne rast. Das ist irgendwie ein bisschen fickelinsch und muss.
Das ist eh ein Problem in dem Spiel. Du kannst doch, wenn du mit dem Auto Vollgas gibst oder mit dem Motorrad, fährst du manchmal wie eine Schnecke, wo ich mir denke, ey, das passt doch irgendwie nicht. Ist jetzt irgendwie bei mir das Gas kaputt oder ist ein Reifen an dem Auto kaputt, dass ich hier nicht Vollgas fahren kann? Und das ist auch was mich dann teilweise echt ärgert.
Hatte ich nie. Also hatte ich einmal, glaube ich, aber da war das Auto halb zerborsten.
Ja, und bei mir es gibt ja auch langsamere Autos. Und,
ja.
Es gibt ja auch langsamere Autos.
Ja, aber so langsam.
Vielleicht kannst du auch einfach nicht Auto fahren.
Ja, vielleicht sollte ich meinen Führerschein machen.
Ja, wäre eine Möglichkeit.
In Bolivien, bitte.
Genau.
In Bolivien, ja, ihr zahlt, ne?
In Bolivien, wenn es schneit. Ihr also zahlt. Immer. Nein. Also, nee. Irgendwas, das Tolle ist, eben hatte ich was im Kopf, was ich unbedingt sagen wollte, und jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Es ist zum Mäusemelken. Okay. Mäusemelken. Ja. Fertigkeit.
Wie findet ihr denn quasi, wie ihr bei der Story an die Hand genommen werdet? Weil ich hatte zum Beispiel das Problem. Klar, in dem ersten Gebiet weißt du im Endeffekt vom Anfang an, was du machen musst. Es wird von vornherein irgendwie gesagt. So, und dann geht's ja quasi ein Stück nach oben, und da ist, die Gebiete sind ja eingeteilt in Totenschädel. So, ein Totenschädel ist einfach. Ich glaube, sechs ist fünf oder sechs das höchste, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall war da ein Gebiet, das hatte dann die höchste Stufe, und daneben war das mit den zwei. Und ich wusste im Endeffekt erst danach, Also als ich dann festgestellt habe, ah, okay, da ist das daneben, wo ich hin muss. Also ich wusste überhaupt gar nicht, wo ich hin muss.
Das ist so, also,
ja, jetzt hast du diese, die beiden, die da waren in diesem Gebiet oder der da war oder was man da auch immer machen musste, das habe ich erledigt und dann wusste ich nicht mehr, wo ich hin muss. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd.
Haben da mit dir anfangs nicht diese Pop-Ups, die dir dann das mit diesen gelben Aktenordner gezeigt haben?
Nein.
Okay, komisch.
Also ich habe zwar diese gelben Aktenordner, die habe ich aber sowohl in dem schweren Gebiet schon, als auch in dem Gebiet daneben. Und deswegen wusste ich im Endeffekt nicht, ja, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt einfach da hoch, kann dann schon ins schwere Gebiet und kann dann... Und das fand ich irgendwie so ein bisschen verwirrend.
Ja, das da ist nicht halt so Open World, ne?
Richtig, das ist der Fluch und der Segen von Open World, ne? Also feel free, geh direkt zum Endgegner.
Aber wir haben hier ja Open World mit einer Story dran. Und wenn du eine Story hast, ich sag mal, Witcher ist auch Open World, Horizon Zero Dawn ist auch Open World, aber du wirst trotzdem an der Hand genommen bei der Story.
Tja, da gibt's eben Abstufungen von Open World. Es gibt vollkommen Open World oder eben Open World mit doch noch linear, also ohne, also sag ich mal, Open World Level Design ohne Schlauch und ohne, aber mit Richtungspfeilen, ne? Also
ist schwierig. Ja, ich wäre keine Richtungspfeile, aber irgendwie, dass da mal irgendwas zukommt, irgendwie so, das fand ich halt so ein bisschen blöd.
Also ich verstehe, warum dich das irritiert hat, und im Normalfall ginge es mir mit Sicherheit auch so, aber in meinem Fall ist die Story von Wildlands wirklich nur Makulatur und dient quasi nur als Kulisse für das, was man dann tatsächlich sieht. Ich bin normalerweise ein großer Fan von gut geschriebenen Stories und Dialogen, aber bei dem Spiel, so wie das aufgebaut ist und so wie ich das mit den Kumpels spiele, ist mir die Story sowas von furzegal. Also da nimmst du halt mal hier einen Happen mit und dann da. Das spielt überhaupt keine Rolle in dem Spiel. Finde ich. Insofern, also, kannst du anfangen, wo du willst.
Ich sag mal, ich würde da jetzt zustimmen. Ob ich da jetzt dieses Liebespärchen da im ersten Level ausgelöscht habe oder nicht, das macht für mich keinen großen Unterschied. Klar, es war da lustig in Anführungsstrichen natürlich, ich bin ja kein Metzger, ihren Keller da zu sehen, aber ansonsten, ja gut, ich habe ein Level abgeschlossen, ich hatte nichts mehr auf der Karte, okay, nächstes Gebiet, ich muss die nächsten Missionen machen. So, von der Story wüsste ich jetzt auch nichts mehr.
Alleine, sag ich mal, unterwegs ist, möchte man doch so ein bisschen auch dieses Story-Feeling dann haben. Wie gesagt, das ist das, was mir fehlt.
Ja, du hast zu viel gerade was anderes gespielt. Du bist gerade auf dem Story-Trip. Tja.
Mag sein. Also.
Aber mal zurück zu was anderem. Weil ich glaube, das Thema Open World, das ist nochmal zwei, drei andere Podcasts dann wert, bis wir da irgendwie vielleicht mal keine Lösung haben. Fertigkeiten. Da gibt es ja einen reichhaltigen Fundus an unterschiedlichsten Fertigkeiten. Sei es jetzt die Fähigkeit, stabiler zu snipern, besser gesagt zu zielen, nicht nur zu snipern. Oder eben dieser Simultanschuss, von dem ich schon gesprochen habe, die Reichweite der Drohne erhöhen und so weiter und so fort. Ich habe mir zu Anfang noch relativ, also oder besser gesagt nicht zu Anfang, sondern in der Beta, in den beiden, hatte ich mir noch relativ viel Gedanken gemacht, okay, wo stecke ich das jetzt rein, wo kann ich es am ehesten gebrauchen und wo macht es Sinn? Inzwischen nehme ich das Ganze ein bisschen lockerer, weil ich ja weiß, man kann, soweit ich das mitbekommen habe, wirklich alle Felder irgendwann ausgefüllt haben und man wird dann dadurch ja so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Ne? Also da fehlt so ein bisschen so, naja, also es ist ja kein MMO, nein, das stimmt schon, also dass wir da keinen Healer haben oder sonst was, ist schon klar, aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen, musste das sein.
Man hätte so ein bisschen auf Klassen gehen können, ja, das stimmt. Also gerade wenn man so, ich sag mal, im Koop spielt, wäre das sicherlich interessant, wenn da so jeder seine Klasse hat.
Wäre natürlich jetzt für einen Singleplayer nicht ganz so optimal gewesen, ne? Weil dann fehlt dir wahrscheinlich wieder irgendwas, was du bräuchtest. Aber
ja, aber dafür hast du doch die KI-Kollegen
da. Richtig, wenn die dann I sind und nicht nur K.
Ja.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob da Klassen wirklich sinnvoll wären im Multiplayer Koop, weil die Herangehensweise ist auch immer recht ähnlich. Also wie eingangs schon erwähnt, du kannst halt in den seltensten Fällen einfach vorpreschen und wild um dich ballern. Insofern steht man so wie du es, Sven, vorhin beschrieben hast, oder liegt man besser gesagt so ein bisschen abseits, versucht eine erhöhte Position zu kriegen, und das heißt zwangsläufig in den meisten Fällen, dass die Teamkameraden voneinander sehr, sehr weit entfernt sind, und da würde sich diese Klassengeschichte dann wahrscheinlich spätestens eh auflösen.
Gebe ich dir so vollkommen recht, definitiv. Was mich nur ein bisschen eben dabei stört, will ich nicht sagen, sondern einfach wundert, ist die Tatsache, das, was ich früher davon gesehen habe. Also wenn ich überlege, wie ich das erste Mal mit dem Spiel in Berührung komme und erstmal dreimal den Trailer sehen musste, damit ich überhaupt Interesse dafür hatte, da war das schon irgendwie ein bisschen anders gemünzt. Also dieses, wo sie da zu viert wirklich da in diese Mission abgeschlossen hatten, wo der dann geflüchtet ist und dann einer mit dem Hubschrauber drauf und einer mit dem Auto hinterher oder mit dem Motorrad und tülüdü, tülüdü, machte eher einen anderen Eindruck. Das ist das, was
das mich ein bisschen
verwirrte. Das war so.
Es wirkte nach Klassen.
Ja, es wirkte danach. Es muss ja nicht um, ich meine, bei The Division will ich jetzt nicht unbedingt immer als Beispiel heranziehen, weil es ist ja nun mal nicht Division und ist auch nur entfernt, das ist ein bisschen in der Richtung. Allein schon eben durch diese Linearität, die Division ja im Endeffekt noch hat. Aber da hast du ja auch so einen gewissen Schwerpunkt, den du setzen kannst. Das fände ich irgendwie so ein bisschen interessant, dass du sagen kannst, okay, ich bin heute mal gehe eher so in Richtung Supporter, oder ich bin jetzt der Sniper, oder ich schaue, dass ich hier derjenige bin, der die bessere Technik hat und da dann irgendwie loslege. Das hätte man ja auch so setzen können, dass das dynamisch ist. Also, dass man sagen kann, okay, jetzt stecke ich hier meine Perks irgendwie da und da rein und so weiter und so fort. Kenne ich zumindest abseits von ich sag wieder Division, da macht man es aber ja mit der Kleidung im Endeffekt. Bei MMOs macht man das ja durch neue Fertigkeitspunktenverteilung. Irgendwas so dazwischen hätte man ja machen können, finde ich.
Ja, das stimmt, also weil diese Unterschiede in der Spezialisierung, will ich es mal nennen, die kommen in erster Linie wirklich nur am Anfang des Spiels zu tragen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich als erstes die Reichweite und die Batterielebensdauer der Drohne hochgelevelt habe, weil da mir der Vorteil am naheliegendsten schien und kurzfristig auch am meisten Sinn machte, bevor ich dann halt irgendwie im Verlauf einer Anhäufung von Fertigkeitspunkten und ein bisschen Ressourcen sammeln, dann überhaupt erst dazu übergegangen bin, mir mehr Hitpoints zu geben oder diese Damage Reduction und solche Dinge. Also das sich Gedanken machen, das greift wirklich, glaube ich, gleich zu Beginn des Spiels am ehesten noch, aber das verwässert sich dann halt wirklich leider ein bisschen. Insofern hätte man da wirklich vielleicht ein bisschen noch was draus machen können. Gerade so, wenn ihr schon von Klassen sprecht, wäre es halt vielleicht dann tatsächlich ganz cool gewesen, so Skills, passive Talente oder was auch immer dann zu haben, die irgendwie in Wechselwirkung dann mit bestimmten anderen Skills von anderen Skillungen und Builds profitieren oder sich gegenseitig buffen oder wie auch immer. Das hätte vielleicht noch die ein oder andere ziemlich interessante Möglichkeit ergeben.
Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, ja. Klingt auf jeden Fall auf dem Papier ziemlich gut. Aber gut, ist jetzt so, jeder ist ein bisschen Allrounder. Ich muss zum Beispiel gestehen, ich wusste nicht mal davon, irgendwie mehr Hitpoints, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also ich habe es schon mal, glaube ich, gesehen, aber das war so mit das Letzte, was ich jetzt irgendwie hochleveln wollte. Das nächste wäre jetzt irgendwie gerade die Drohne gewesen und Stabilität beim Schießen bin ich jetzt, glaube ich, auch schon mit voll ausgestattet oder kurz davor. Also das ist irgendwie bei mir immer ein bisschen voran, weil ich versuche erstmal den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen, so gut es geht. Ja. Mit der Grund, warum ich auch noch keine stärkere Waffe habe, sondern immer noch die Waffen benutze, die auch wirklich einen Schalldämpfer haben.
Ja, das ist auch so eine grundlegende Sache bei mir. Also ich habe in meinem jetzigen Setup habe ich dieses, wie heißt das Ding, Stoner so und so, leichtes Maschinengewehr mit einem Schalldämpfer drauf. Mhm. Und dann diese Dragunov-Sniper noch dazu, auch mit einem Schalldämpfer. Ja, das klingt jetzt so elitär, wenn ich das immer so sage, aber auf den schwierigeren Schwierigkeitsstufen, vor allem auf dem Extremen, da musst du wirklich drauf achten, keine Alarme auszulösen und sonst beißt du halt sofort ins Gras.
Auf welcher Schwierigkeitsstufe spielt ihr denn? Also mal so generell gefragt.
Ich auf der schwersten, das ist extrem, glaube ich, heißt das. Mhm.
Ich hab das ein bisschen im Wechsel, je nachdem. Ich versuche grundlegend schwer zu nehmen. Bin aber schon einmal, weil ich da einfach irgendwie nicht weiterkommen oder kam, weil ich dann irgendwie nicht die richtige Taktik gefunden habe, war falscher Tag für mich oder so. Da bin ich dann einmal auf schwer runtergegangen. Aber ja, es macht ja keinen Unterschied im Endeffekt. Du kriegst ja trotzdem die gleichen Belohnungen, ne? Also es ist ja nur eben spielerisch.
Genau. Ja, spielerisch sollte. Also ich versuche eigentlich auch auf schwer.
Ja, also du kriegst dieselben Belohnungen, du hast, glaube ich, keinen XP-Vorteil von den höheren Schwierigkeitsgraden, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, nee. Aber das Spiel verändert sich halt auf extrem, wirklich extrem. Du hast halt, zum Beispiel hast du diesen Feindesnebel auf der Minimap nicht mehr, das heißt, du siehst auf der Minimap nicht, wo Gegner vielleicht stehen könnten oder wahrscheinlich stehen. Okay. Und das macht das Heranpirschen und Auskundschaften von so einer befestigten Feinstellung halt wirklich nochmal viel interessanter, wenn du nicht weißt, ob du jetzt wirklich schon alle gepinnt hast.
Da muss man auf jeden Fall dann auch weitaus mehr Geduld mitbringen. Da gehe ich auch vollkommen konform, dann zu sagen, okay, Batterielaufzeit und Reichweite ist mit das Erste, was ich ausbaue, weil gerade Batterielaufzeit, weil die muss dann auch erstmal eine Runde fliegen, bevor es dann wirklich losgeht. Ja, wir hatten gerade die Waffen schon angesprochen. Etwas, was mich fasziniert, beziehungsweise mir sehr gefällt, muss ich sagen, ist der Gunsmith. Also diese Möglichkeit, die Waffe, man kann schon fast sagen, bis ins kleinste Detail zu modifizieren. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit oder eine sehr spaßige Angelegenheit. Das ist ja nicht eben nur kosmetischer Natur, wie eben Tarnfarben oder so, sondern eben unterschiedliche Läufe, unterschiedliche Handgriffe, unterschiedliche hier Mündungen und so weiter, unterschiedliche Visiere etc. Also da muss ich schon sagen, das ist schon, es sind zwar die, ja, man kann schon fast sagen 0815 Waffen, wie man sie in fast jedem Spiel kennt. Ne? Also Dragunov hat man in x Spielen schon gesehen, MP5 auch, AK-47 auch. Gut, in dem Fall ist es jetzt eine Sonderedition, weil von dem Endgegner, aber trotzdem, das macht so ein bisschen, also mir macht es zumindest ziemlich Spaß, da dran rumzubasteln dann.
Das lädt auch zum Probieren ein, weil das auch einen merklichen Unterschied macht, was für einen Verschluss du da mal drin hast oder ob du jetzt so ein kurzes Schulterstück hast oder ein längeres, das macht wirklich einen Unterschied aus und begeistert selbst nicht Waffennarren wie mich.
Schön gesagt. es fällt auf, zumindest auch bei der Handhabung, hab ich es zumindest schon deutlich festgestellt, deutlich bemerkt so, dass es da teilweise leichter war, die Spur zu halten beim Schießen, als irgendwie ohne jetzt, ich glaube, Lauf oder so war es, oder der Handgriff darunter, dass das sich schon deutlich bemerkbar gemacht hat.
Ja.
Tja. Wo wir übrigens gerade dabei sind, ich habe es leider immer noch nicht ausgetestet, deshalb wäre ich jetzt mal interessant, was Tibor dazu sagt. Tarnkleidung. Es soll ja angeblich nicht nur eine kosmetische Natur haben, sondern auch wirken.
Ja, du meinst diese Ghillie-Suits?
Ja, Gefrickel, was man dann auf dem Kopf hat, genau.
Ja. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das wenn es halbwegs gut gemacht ist, ganz gut funktionieren dürfte, weil du kannst dich auch in nächster Nähe vor Gegnern, die nach dir suchen, auch verstecken, wenn die nicht gerade über dich stolpern. Dann kannst du dich in dem Gebüsch vor ihnen verstecken und sowas. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann einen Faktor ausmacht.
Ich hatte nur gehört, dass es angeblich wirken soll, aber bestätigt habe ich es von nirgendwo gehabt. Ich weiß nur, dass ich mal im Dunkeln, auf jeden Fall mit dunklen Klamotten, im dunklen Gebüsch definitiv nicht gesehen wurde, obwohl sie 1,5 Meter von mir entfernt standen. Stattdessen aber auch meine Teamkameraden irgendwie 1,5 Meter von mir entfernt standen und nicht hockten und ja, nicht gesehen wurden.
Die KI-Leute werden ja eh nie gesehen, es sei denn, die greifen an.
Ja. Was ja einerseits ganz vorteilhaft ist, andererseits ist es auch wieder ein bisschen seltsam. Also gerade in diesem Moment, wo ich da wirklich angefangen habe zu schwitzen auf dem Sofa, weil wirklich nächste Nähe an mir vorbei, diese Unidad-Soldaten, und ich war eh schon auf Stufe 3, glaube ich, oder so, die haben schon mit 2 Helikoptern nach mir gesucht.
Und du so, hey, geht von der Straße runter, versteckt euch.
Genau so ungefähr. Aber ja, sie wurden ignoriert.
Aber ganz ehrlich, wenn dem nicht so wäre, würde ich wahrscheinlich durchdrehen, weil die KI so dämlich ist.
Definitiv.
Leider, ja. Wobei sowohl die eine KI als auch die andere KI ist ja je nach Schwierigkeitsgrad auch dämlich, ne? Also
ich glaube, wenn sie nicht ignoriert würden von den Gegnern, dann würdest du da wirklich
dann kannst du nur Rambo spielen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, diese Lösung reißt einen so ein bisschen aus dieser Welt heraus, ist so, aber andererseits würdest du das Spiel in hohem Bogen von der Festplatte killen und die Festplatte anschließend irgendwie anzünden, wenn dem nicht so wäre.
Alles anzünden. Ja, also das ist wieder so etwas, wo man dann den Weg des Spielbaren gehen muss, leider, aber besser ist es. Ja, ich habe alle meine Punkte, die mir gerade im Kopf waren, so mit ganz Missfertigkeiten und so weiter und so fort, habe ich jetzt gerade so ein bisschen abgehakt. Was habt ihr denn noch so auf dem Zettel? Habt ihr noch was überhaupt auf dem Zettel dazu?
Sören,
erzähl. Nee, ich habe also meine Sachen, die mich stören, sag ich mal, die mich auch so ein bisschen hemmen momentan, das Spiel jetzt zu spielen, habe ich eigentlich so schon gesagt.
Würdest du dem Spiel noch eine Chance geben, wenn du nicht alleine spielen musst?
Ja, natürlich, klar.
Das ist schön. Da musst du jetzt warten, bis ich ein anderes Spiel durch habe.
War klar.
Also ich würde mir noch so ein bisschen mehr Herausforderungen von der Umwelt wünschen. Du hast zwar diese verschiedenen Fraktionen, die sich halt auch mal gegenseitig behaken können, und die Zivilisten, die dem irgendwie tatenlos zusehen müssen. Aber gerade wenn du dich zum Beispiel irgendwo anschleichst und irgendwo einsteigen willst, fände ich es gerade in diesen Buschlandschaften, in diesen Regenwäldern fast schon, fände ich das irgendwie, also es würde dem Spiel so viel mehr geben, wenn es sich die Gegner zum Beispiel auch irgendwie richtig eingegraben hätten und dann Stolperfallen aufstellen, auf die du achten musst. Und solche Dinge, einfach um auch so ein bisschen das Drumherum ein bisschen variabel und herausfordernd zu machen, weil das Spiel macht es einem schwer und leicht gleichzeitig mit dieser Minimap, auf der du bis auf im höchsten Schwierigkeitsgrad quasi alles schon mal vorgekaut, zumindest in einer Basisvariante, vorgesetzt bekommst. Und du musst halt nur gucken, dass du rechtzeitig vor diesen Gegnerflecken irgendwie zum Stehen kommst und die Drohne auspackst. Das wäre noch so viel interessanter, wenn du schon 10, 20, 50, 100 Meter weiter vorher schon die Augen aufmachen müsstest, weil da vielleicht irgendwelche Fallen sind, Sprengfallen oder was auch immer, ne? Das würde dem Spiel, finde ich, nochmal einiges geben.
Das wäre zumindest was für den Schwierigkeitsgrad entsprechendes. Also ich kann mir das gut vorstellen, wirklich für extrem schwer, oder nehmen wir einen weiteren Schwierigkeitsgrad, der dann Reality heißt oder so. Ich glaube, auf einem Schwierigkeitsgrad wie Normal oder Amateur würden aber auch genug Leute auf die Barrikaden gehen, weil ich stelle mir das gerade vor, grundsätzlich gehe ich da ein bisschen mit konform, also ich kann mir das gut vorstellen, im Türrahmen oder so, da eben eine Sprengfalle, so à la Metal Gear Solid oder so. Aber in freier Wildbahn, in, jetzt sagen wir mal so irgendwie, okay, da ist ein Zaun und da jetzt irgendwelche Fallen mit dran machen, dafür ist das zu schlecht zu erkennen, finde ich. Also da, es ist ja eine schöne Umgebung alles, es ist ja gut gezeichnet und schön dargestellt, aber ich finde, dafür gibt es zu viel, ja, wie soll man sagen, zu viel Gras. Also teilweise ist ja wirklich sehr viel, was da nach links und rechts schwirrt durch die Windbewegung. Und da drin jetzt irgendwelche Fallen oder so zu sehen, ich glaube, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, ist halt alles eine Frage der Implementierung. Ne? Man kann das ja auch ein bisschen offensichtlicher machen, dass du halt wirklich mit einem halben Auge nur drauf achten musst. Aber was sich dann in den höheren Schwierigkeitsgraden als viel gefährlicher erweist oder so.
Ja.
Das ist ja wie mit diesem Fog, wo du quasi, also diesem Nebel, wo du die Gegner siehst. Das könnte man ja mit Pfeilen quasi genauso machen und schon hast du für die leichteren Schwierigkeitsgrade die Möglichkeit, dass sie halt solche Stolperdrähte und sowas dann schon eher erkennen. Oder zum Beispiel, dass die Drohne das erkennt oder wie auch immer. Das kannst du ja theoretisch alles machen.
Ja. Ich wage jetzt mal kurz den Schritt in die Zukunft. Ja, habt ihr schon von dem
wie machst also, du das?
Ich habe einen DeLorean. sicher habt ihr ja schon davon gehört, es ist ein Ubisoft-Spiel. Ich meine, das ist klar, dass da ein Season Pass veröffentlicht wird. Es wird ja zwei DLCs geben. Und unter anderem ein PvP-Modus. Jetzt bin ich mal interessiert, was haltet ihr von einem PvP-Modus in Ghost Recon Wildlands? Jetzt mal so, was würdet ihr euch wünschen oder was erwartet ihr davon?
Kann ich dir ganz einfach beantworten. Brauche ich nicht.
Das dachte ich mir, dass du das sagst, weil du sagst das gleiche wie ich in der Hinsicht, aber
Dann stimme ich mal in den Chor mit ein. Bei PvP bin ich weitestgehend raus. Ich glaube nicht, dass ich das dann spielen würde. Also ich verstehe, was den Leuten dran gefällt, aber es ist seit einiger Zeit nicht mehr so mein Metier.
Also ich spiel gerne auch so Multiplayer-Shooter, ob es jetzt Battlefield 1 ist oder Overwatch spiele ich relativ viel oder wie auch immer. Aber das sind halt reine darauf basierende Shooter. Und in diesem Fall ist es einfach so, ich glaube, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich kann es mir da einfach nicht vorstellen, weil es auch schon so viele gute Multiplayer-Shooter gibt. Warum muss ich jetzt also aus einem Koop-Spiel noch einen Multiplayer-Shooter machen?
Ich glaube, wenn die das so ähnlich implementieren wie in Svens Lieblingsbeispiel The Division, wenn da so ein Survival-Mode dazukommt, dann musst du dafür eine extra Instanz betreten und so. Vielleicht lässt sich das ja auch so irgendwie in Bolivien dann unterbringen für die Leute, die das machen wollen und alle anderen, die es halt nicht machen wollen, lassen es halt.
Ja.
Also du hast ja, ich könnte mir vorstellen, dass so ein ähnliches Prinzip wie die Dark Zone in Division auch irgendwie in Ghost Recon Wildlands umsetzbar wäre.
Wäre auch die einzige, also wäre jetzt für mich nicht nur spielerisch, sondern auch mal so generell so eher die einzige Möglichkeit. Generell finde ich es ja schon, also ich gehe auch mit allen konform, PvP ist eigentlich nie was für mich. Ich habe das einzige Mal, wo ich PvP gespielt habe, ist ein bisschen Battlefield 4 und Battlefront.
Da hast du nur kassiert.
Ja, Battlefield 4 habe ich nur kassiert, Battlefront
habe ich. Deswegen spiele ich es nicht mehr.
Ein bisschen wenigstens
kassiert
dicht gesehen, aber auch nicht viel. Und ansonsten besteht meine Haupt-PvP-Zeit aus World of Warcraft. Und ja, ich bin nicht so der Fan von. Aber jetzt bei Ghost Recon Wildlands macht es für mich auch einfach keinen Sinn. Also jetzt mal storytechnisch. Warum sollte es da anderes Team geben, was da irgendwie jetzt Bolivien befreien will. Aber, oder muss man jetzt die Santa Blanca spielen? Macht auch keinen Sinn, weil das sind immer die NPCs. Ist alles ein bisschen komisch und seltsam und doof. So.
Mhm. Ja. Tja. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wie man das am besten einbettet in diesem Open-World-Kontext. Deswegen ist für mich die naheliegendste Lösung dann halt wirklich in so einer Instanz, die man gezielt aufsuchen muss.
Wird wohl das einzig Sinnvolle auch sein, ja.
Aber selbst da fällt mir jetzt kein Szenario ein, wo ich sage, okay, es wird vielleicht darauf hinauslaufen.
Ich sehe übrigens gerade, dass das PvP-Update auch noch kostenlos sein soll. Das gehört nicht mal zum
Dumm.
Hier Dingskirchens, ne? Zum Season Pass. Mhm. Also es gibt zwei Parts. Das ist einmal Narco Road. Da werden die Spieler einen Schmugglerring infiltrieren mit Herausforderungen und Wettrennen. Und müssen sich da so einschleimen, sag ich jetzt mal hier, einschleichen und infiltrieren eben. Ne? Und das andere wird, oh, neue Bosse, neue Fahrzeuge. Und das andere ist, wurde ein Helikopter während einer Evakuierungsmission abgeschossen und nun muss eine skrupellose Elite-Gruppe von Söldnern will die Ghosts nun ausfindig machen und ja.
Hat sich jemand von euch diesen Season Pass schon geholt?
Ja, leider. Also
ich habe ihn, der war bei meiner Edition dabei.
Okay. Bei meiner Edition war er nicht dabei, ich habe ihn mir gekauft, aber im Endeffekt, da wusste ich noch nicht, was da so alles kommt und ich war begeistert von dem Spiel und momentan ärgere ich mich so ein bisschen, aber ja, Gott, ne? Shit happens. Ich habe mir auch damals den Season Pass zu The Division gekauft, genutzt hat es mir bisher nichts.
Doch, mich schon.
Ja, dir schon, ich bin ja immer noch nicht Level 30, ne? Deswegen.
Das stimmt. Siehst du.
Der letzte, den ich mir gekauft habe, war für Battlefront. Da habe ich mir diese 120 Euro Deluxe Ouch. Ultra Mega Todesstern Edition gekauft. Und nach 30 Stunden hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel.
Autsch. Das ist,
ja.
Das ist.
Ja, sowas ist immer ärgerlich, ne? Aber das ist.
Das war der letzte Season Pass, den ich gekauft habe.
Den habe ich zum Glück im Schnäppchenpreis gekriegt. Also das war diese Reduktion, wo er dann irgendwie, ich glaube, bei Amazon gab es den dann irgendwie mal für 25 Euro für 2 Tage. Da habe ich ihn dann zugeschlagen. Also nur der Pass. Das Spiel hatte ich ja direkt vorbestellt. Ansonsten, ich habe den Witcher und den Fallout Season Pass. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich mir einen Season Pass hole, aber an dieser Stelle.
Ja, aber da ist es ja noch wieder was. Also bei Witcher und Fallout 4 kannst du in dem Fall, finde ich, nicht so vergleichen, weil es reine Singleplayer-Spiele sind.
Ich habe es auch nicht verglichen, sondern einfach gesagt, ich habe mir an dieser Stelle den Season Pass gekauft.
Gut, ich bin schon still.
Das muss jetzt nicht sein. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, wo du jetzt Battlefront sagst, ich habe leider immer noch nicht diese VR-Mission gespielt. Das riecht mich jetzt gerade so ein bisschen auf. Das muss ich endlich mal schaffen.
Kannst du ja.
Bitte was?
Kannst du ja gleich nachholen.
Ach so. Nee, gleich muss ich was anderes spielen. Ja, ich glaube, wir haben in Ghost Recon jetzt grundlegend mal alles beleuchtet. Falls dir jemand noch was einfällt, möge er es jetzt bitte sprechen. Ansonsten alternativ würde ich jetzt nochmal ein Schlussfazit gerne mal zu dem Thema hören. Zumindest Sören wird noch keins geben können, zumindest außer bisher. Es gefällt doch, ihm jetzt.
Gib eins.
Ja gut, okay, dann.
Kann ich machen. Mein bisheriges Fazit ist nämlich, ist ganz nett, haut mich aber nicht um.
Ja. Oh, gut, okay. Tibor?
Mein Fazit ist, es macht mir noch sehr großen Spaß, auch wenn vielleicht irgendwo düster am Horizont ein bisschen Abnutzung zu sehen ist. Allerdings bin ich auch noch nicht besonders weit. Bin gerade erst Level 21 oder sowas, glaube ich. Aber solange ich das mit den Kumpels weiterspielen kann und die da auch Spaß dran haben, wird das, glaube ich, noch eine ganze Weile lang eine Gaudi bleiben. Insofern wenn Ubisoft da noch ein bisschen nachpatcht und hier und da noch ein bisschen Feintuning macht und tatsächlich noch ein bisschen mehr Leben in Bolivien Einzug hält, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ich das in ein paar Monaten auch noch spielen werde.
Also lass dir schon mal gesagt sein, mit diesem Level 21 bist du hier der höchstlevelige von uns dreien.
Ach so, echt?
Ja, ja.
Und dabei habe ich gar nicht so viel Zeit zum Zocken gehabt.
Ja, wir haben noch weniger.
Ach, okay.
Sven hat sogar eine halbe Stunde weniger gezockt als ich.
Ja, aber dafür trotzdem mehr geschafft als du. So. Ja, also mein Fazit, es macht mir Spaß. Ich hoffe, dass es, wie du schon sagtest, nicht Abnutzungserscheinungen groß bei mir haben wird, sondern ich weiterhin genug Spaß haben werde, das durchzuspielen. Ich hoffe, dass ich es auch mit vielen mit mehreren Leuten mal im Multiplayer spielen kann. Da würde ich mich sehr drauf freuen, weil ich habe Angst, dass es wieder so ein Titel wird, der mir persönlich sehr viel Spaß macht, aber dann aufgrund mangelnder Multiplayer-Personen doch ein bisschen abgeht, wie ich es jetzt zum Beispiel mit, oder nicht jetzt, wie ich es zum Beispiel vor fast anderthalb Jahren mit Rainbow Six Siege hatte, was für mich immer noch ein super Spiel ist, was mir super viel Spaß macht. wo ich aber kaum dazu komme zu spielen, weil alleine macht es einfach nicht so viel Sinn und ja, man muss da eben dann noch wirklich ein vernünftiges Squad finden, mit dem man das spielt und das ist eben das große Problem. Ich hoffe, dass das mit Ghost Recon Wildlands nicht passiert, wobei ich bei da glaube ich nicht so die, ja, ich möchte es jetzt nicht Langzeitmotivation sehen, aber ich sehe da eher eher das Ende am Horizont, als ich zum Beispiel bei einem Spiel wie Rainbow Six Siege sehe. Ja. Weil da hat man irgend, also bei Wildlands hat man irgendwann wirklich dann die Geschichten abgeschlossen und das ist dann natürlich dann durch.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das war's dann sozusagen mit Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands für Xbox One, PC und natürlich für PS4.
Oh.
Ja. Ja, Tibor, wie sieht's aus?
Ist super. Und bei dir?
Bei mir sieht's super aus. Also ein bisschen dunkel draußen, aber ansonsten ist es ziemlich dunkel. Ach, da sind hinten sind Lichter. Wir hatten ja schon, also im Off-Gespräch vorher hatten wir schon gefragt, wir werden noch ein Spiel, wo der gute Tibor nichts dazu sagen kann.
Wo er kann Fragen stellen, wenn er möchte.
Anpreisen werden. Auch wenn wir nicht, oder er sagte schon, dass er nicht die Chance sieht, dass er nur ansatzweise irgendwie auf die Idee kommt, sich eine PS4 zu kaufen. Er hat ja auch eine Xbox One.
Und einen PC.
Und einen PC, ja. Und die Master Race. und eine volle Steam-Bibliothek wahrscheinlich, ne? So wie ich jeden PC-Spieler kenne. Das ist unglaublich.
Ja, das ist ein graues.
Selbst als
nicht PC-Spieler. Ganz ehrlich, die Spiele kriegst du ja auch teilweise extrem günstig, wenn du mal dir den Preisunterschied anguckst zwischen Konsole und PC. Ich meine, gut, dafür musst du in einen vernünftigen Gaming-PC musst du natürlich auch dementsprechend mehr Geld schieben, aber trotzdem, dieser Preisunterschied von den Spielen allein ist schon echt gigantisch.
Und der schnelle Preisverfall vor allen Dingen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, was mich so ein bisschen stört, ist inzwischen, jetzt driften wir zwar vollkommen ab, aber ich finde das mal cool zu sagen, diese Masse an verschiedenen Bibliotheken, ich meine, Steam nennt jetzt jeder als erstes, logischerweise, das ist wahrscheinlich die größte Bibliothek, aber selbst mein GOG-Account, also Good Old Games, oder wie sie heißen, weiß ich gar nicht, ja. Selbst der platzt irgendwie so halbwegs aus allen Nähten, weil ich da immer irgendwie kostenlose oder Schnäppchen oder so mitnehme. Weil ich da so natürlich so gerne so ein Retro-Spieler auch bin. Und das sammelt sich alles und man will eh nie dazu kommen. Das sind alles irgendwie so digitale Leichen, die man mal hat und nie spielen wird wahrscheinlich, aber man hat sie.
Das ist das Problem, ja.
Ja. Pile of shame, ja. Pile of shame.
Der wächst, weil man sich nie die Blöße geben will, potenziell tolle Spiele nicht zu besitzen. So im Gespräch so, ja, kennst du das? Ja, kenne ich, habe ich auch. Ich hatte nur keine Zeit zu zocken. Klingt viel geiler als, ja, ich habe schon mal davon gehört, aber keine Ahnung, ich hab's nicht.
Waches Wort. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Schlimmer ist es aber,
dass... Gesellschaftliche Druck.
Ja, schlimmer ist aber, dass ich die Hälfte der Spiele schon mal gespielt habe, sie mir aber noch mal gekauft habe. Also kaufen ist, man kann ja schon eigentlich gar nicht mehr kaufen sagen. Weißt du, wenn du so ein Spiel für 1,79 Euro kriegst, dann kannst du doch schon eigentlich gar nicht mehr von kaufen reden.
Ja.
Das ist eigentlich nur so den Apfel pflücken. Was anderes machst du da ja nicht.
Genau, so ein Hut in, so eine Münze in einen Bettlerhut werfen.
Richtig. Ja, kommen wir zu einem Spiel, ich spreche es mal direkt an, wenn du jetzt noch gerne, also du bist natürlich sehr herzlich willkommen, hier noch zu bleiben, zu verweilen und dir das dann zu hören oder Fragen zu stellen.
Ich kenne das Spiel nur über meinen Twitter-Feed. Ich habe das nicht hier wirklich verfolgt. Insofern wäre es vielleicht auch mal ganz interessant für mich, euch mal einfach mal ein bisschen zuzuhören. Also wenn ich euch nicht störe, bleibe ich am Start.
Liebend gerne.
Nee, wie gesagt, kannst auch gerne dazwischen fragen und so weiter und so fort. Also
am meisten wird wahrscheinlich der Sören sagen, weil ich habe an diesem Spiel auch erst so meine 4-5 Stunden gespielt. Wahrscheinlich nicht mal, aber also doch schon, aber da ich ein sehr entdeckungsfreudiger Mensch bin, verliere ich mich gerne an rechts, links und bis ich dann mal in der Story endlich vorankomme. Aber
ist in dem Spiel aber ja nicht unbedingt schlecht.
Richtig. Kommen wir aber erstmal dazu, was es überhaupt für ein Spiel ist. Und zwar ist es
Blobby Volley.
Was?
Blobby Volley.
Blobby Volley, nee, es ist auch nicht Disc Jam.
Ich würde sagen Disc-Jam, aber ich kam nicht auf den Namen.
Was ich richtig toll finde, aber auch der Syrien in dieser Stelle wieder nicht toll finde. Das ist unglaublich. Das Spiel ist, wenn ich mich nicht irre, von Guerilla Games ist. Die eigentlich, und jetzt kommt das Lustige, bisher dafür bekannt sind, Killzone gemacht zu haben.
Genau, die waren für die Killzone-Reihe verantwortlich. Und als sie dann, ich glaube, Killzone 3 war das letzte, glaube ich, ne? Also ich habe sie nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht.
Ja, Killzone 3, wenn du die Zahlen nimmst, danach kam noch Mercenary für die PS Vita und Shadowfall für die PS4.
Waren sie da auch für zuständig?
Ja, also das ist alles von Guerilla Games noch.
Okay, auf jeden Fall, nachdem sie da auf jeden Fall das letzte Spiel abgeschlossen hatten, mussten sie, oder haben sie sich überlegt, was können wir jetzt machen? Und dann entschied man sich quasi für Horizon Zero Dawn und what the fuck?
Ja, also es ist ein... Ich umreiße es mal kurz. Also grundsätzlich ist es ein Action-Rollenspiel, ne?
Ja.
PS4 Only ist hierzulande am 1. März erschienen. Und ja, es hat eigentlich nur durchweg positive Kritiken bekommen. Also ich kenne
mich. Ja, also die Metacritic, der Metascore liegt dabei 89 auf einer Basis von 109 Kritiken. Und wenn du da durchscrollst, siehst du erstmal eine ganze Latte nur Hunderter. Also wirklich, wo sie die Top-Wertung haben. Und ja.
Ich habe selten in meiner Timeline so überschwänglichen Lob gelesen.
Außer für Horizon und für Zelda Breath of Wild, oder?
Das ja, genau. Das wurde quasi nur abgelöst durch Breath of the Wild.
Ja, und am besten erzählt Sven kurz, worum es geht, weil bei mir besteht halt die Chance, dass ich nachher zu viel erzähle.
Okay, also, eigentlich wollte ich noch, egal. Also ich wollte nur kurz sagen, also es wurde am 1. März verkauft, beziehungsweise der US-Start war ein Tag, haben wir ein Schaltjahr? Nein, ein Tag vorher, am 28. Februar. Und seitdem, das sind ja 3 Wochen, sind 2,6 Millionen Exemplare schon verkauft. Ja, also das finde ich schon erstaunlich. Nee, das war sogar nur gut 2 Wochen. Das war am 16. März, wurde das gesagt, wurden die Zahlen veröffentlicht. Das muss man erstmal schaffen. Also dafür, dass es kein Starttitel war, ne, wie anderes bereits gerade genanntes Spiel, Respekt. So. Ja, worum geht's? Es ist ein Action-Rollenspiel, was sich in Richtung Zukunft, Postapokalypse ansiedelt. Und zwar, wenn ich da richtig informiert bin, spielt es ungefähr 1000 Jahre nach unserer Zeit. Also die menschliche Zivilisation ist zusammengebrochen. Und irgendwas ist mit denen passiert. Was kann ich jetzt noch von meinem Standpunkt noch nicht sagen? Ich weiß nicht, ob man es erfährt. Wahrscheinlich wird man es erfahren. Ich hoffe, dass ich es nicht in diesem Podcast erfahren werde.
Also, am Ende, Sven, ne? Nee,
komm da gleich rum.
Ach schade, jetzt hätte ich mir doch fast noch eine PS4 gekauft. Aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr.
Okay, ich höre kurz weg. Es gibt viele Überlebende, die wirklich da so primitiv bei Jäger, in Form von Jäger und Sammler sind. Und man kann sich das ja schon fast so ein bisschen vorstellen wie in der Steinzeit. Aber auch nur ein bisschen, weil der große Knackpunkt an der ganzen Sache ist, die Tiere sind zwar auch gerne mal ein Truthahn oder ein Wildschwein, das man auch schön beschießen kann, aber es sollte, kann, wie auch immer, es gibt auch Wildtiere und Dinosaurier, die Maschinenwesen sind. Und diese bevölkern die Welt, die sehen alle sehr futuristisch aus und sind voller lustiger Teile und sind im Endeffekt recht gefährlich für das Alter Ego. Tja, und eigentlich bleibt dabei die Story schon stehen, wenn es nicht natürlich den großen Casus Knactus gibt. Bisher war alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber langsam werden diese Roboter oder diese Wesen immer aggressiver und immer tödlicher und es kommen immer wieder jedes Jahr neue Varianten, die immer böser werden. So. Und ja, ich versuche jetzt auch nicht zu spoilern. Nee, das mache ich nicht. Das überlasse ich dir.
Ich spoilere nicht.
Nee, ich weiß, aber ich weiß nicht, also praktisch wäre es natürlich jetzt, weil ich weiß, wo weit ich bin. So, okay, gut. Also, man spielt die, ich sag jetzt mal, ausgestoßene Aloy. Aloy ist ausgestoßen aus einem Grund, der mir noch nicht bekannt ist und auch wahrscheinlich irgendwann bekannt wird. Das ist aber liegt im Mantel des Schweigens. Ich muss hier eine Gratwendung machen, weil ich darf ja auch nicht spoilern, ne? Weil, also ich habe ja wie gesagt meine paar Stunden schon gespielt und ich habe mir schon ein paar Mal so auf die Zunge gebissen, wo ich sagte so, okay, das darf ich nicht erwähnen, weil das könnte Spoilern sein, aber ich weiß ja nicht, ob das Spoilern ist. Das ist ja das Schlimme. So, also
ich finde, alles, was mit der Story zu tun hat, könnten Spoiler enthalten. Das Einzige, was ich jetzt finde, ich finde, man spoilert nicht, wenn man die erste eine halbe Stunde, Stunde oder sowas irgendwie erzählt. Weil also ungefähr, das ist ja jetzt kein wilder Plot-Twist, sag ich.
Okay.
So da drin.
Okay, gut. Also, wir spielen Aloy von Babyalter an, beziehungsweise im Babyalter können wir sie natürlich noch nicht steuern. Aber wir begleiten sie. Sie gehört oder sie ist in der Obhut von Rost, auch einem Ausgestoßenen. Vielleicht wichtig zu erwähnen ist, in dieser Welt regiert eher ein Matriarchat als ein Patriarchat. Das heißt, die Mütter sind dort die Heiligen sozusagen. Und ja, wir sind als Baby ausgestoßen worden. Wir erhalten unseren Namen dort. Rost ist derjenige, der uns ausbildet, der uns begleitet, der sozusagen unseren Ziehvater spielt. Und gleich in den ersten 15 Minuten, muss ich sagen, war ich schon relativ schnell gefesselt oder am Haken, weil das Ganze doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es geht ein bisschen echt ans Herz. Also der Moment, wenn man da merkt, was es für einen bedeutet, ausgestoßen zu sein, was man auch am eigenen Leib erfährt, das ist schon puh. Also es ging mir nicht unter die Haut wie bei Last of Us. Ich sag jetzt dazu nichts, das muss man gespielt haben, Punkt. Aber das ist schon, war nicht ohne. Also war auf jeden Fall schon mal gut gemacht. Lange Rede, kurzer Unsinn. Wir wachsen nicht. Vorher fallen wir, oh Gott, das ist echt schwierig, Gottes Willen. Wir fallen auf der Flucht oder nachdem wir wegrennen, fallen wir in ein tiefes Loch und finden dort einen sogenannten Fokus, eine kleine technische Errungenschaft alter Zeit, die im Endeffekt aussieht wie ein, die Piercer würden jetzt sagen Tragus, das ist so im Endeffekt so knapp über dem Ohr. Das kann Augmented Reality Dinge einblenden. So. Ja, und dort findet man auch Anzeichen der alten Zivilisation und alte Rücklasten und Informationen. Woraufhin gefolgt man dort aus diesem Loch befreit wird. Es geht weiter. Kurz darauf erlebt man dann den nächsten Alterssprung, also man nimmt immer nur Teile des Wachstums wahr im Endeffekt, es werden immer nur Teile gezeigt, bis zum Schluss, als sie dann eben eine sogenannte, wie hieß die Prüfung?
Weiß ich nicht mehr.
Okay, also um als Krieger in diesem Stamm aufgenommen zu werden, muss man eine gewisse Prüfung absolvieren und die ist Ausgestoßene nicht verwehrt, weswegen Aloy natürlich sich dort heranschickt, die zu absolvieren und natürlich auch zu gewinnen, logischerweise. Ne? Also der Underdog muss ja da gewinnen. Und
Punkt.
Ende. Bereitet sich dann darauf vor. Dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Genau, also weiter würde ich jetzt auch nicht erzählen.
Also kann ich auch nicht viel. Also ich habe ja nicht so viel weiter gespielt. Und also es, liebe Hörer, es tut mir leid, dass ich so in Schwimmen gerate. Es ist schwierig und ich möchte in diesem Spiel echt nicht spoilern, weil, wie gesagt, die wenigen Stunden, die ich gespielt habe, haben mich echt gefesselt und mitgenommen und ja, alles weitere Sören, bitte.
Ja, alles weitere Sören, du bist lustig. genau, also ich erzähle jetzt die Story quasi weiter von dieser Prüfung, die sie dann ablegt. Nein, machen wir natürlich jetzt nicht, weil wir würden dadurch wahrscheinlich einige Leser verlieren, Zuhörer verlieren, Leser wohl weniger. Nein, wir werden das Spiel nicht spoilern. Aber dieses Spiel ist einfach unglaublich, finde ich. Also es ist super Storytelling und das ist gerade mein Problem, nämlich auch ein Problem zu Wildlands. Ich habe die letzten 2 oder 3 Wochen halt Horizon Zero Dawn gesuchtet. Ich habe jetzt 50 Stunden reingesteckt und bin storytechnisch durch. Hab auch die ganzen Nebenquests schon erledigt, aber es gibt halt noch immer Sachen, die man theoretisch machen könnte, nicht muss. Ich habe das Spiel platiniert, das heißt, ich habe alle Trophies, die es gibt, habe ich jetzt auch zusammen. Was auch gut machbar ist. Es ist jetzt nicht so, dass diese Trophäen, die es dort gibt, jetzt wirklich extrem schwer sind. Bis auf eine sind alle sehr gut und einfach machbar. Also bei einer musste ich mir wirklich Hilfe, sag ich mal, im Netz holen. Nee, bei 2. Aber einfach nur, weil ich zu dumm war in dem Moment. ganz cool ist zum Beispiel das Kampfsystem. Und auch, wie du diese Kämpfe ausüben kannst. In meinen Augen sind diese Kämpfe extrem taktisch. Einfach drauf los auf so ein Metallvieh, wie ich sie jetzt mal nenne, ist da nicht. Sondern du musst dir schon überlegen, wo sind die verwundbar, wo kann ich die am besten treffen, kann ich mich vielleicht ranschleichen und sie aus nächster Nähe erlegen. All das muss irgendwo mit anbedacht werden. Oder ist dieses Vieh Feuer, gegen Feuer empfindlich, gegen Eis empfindlich? Und nur so schaffst du es, diese Spiele oder diese Kämpfe im Endeffekt zu bestehen. Am Anfang ist es noch relativ einfach, weil diese Gegner relativ klein sind. Da kannst du auch aus der Ferne, aus der Deckung heraus einen kleinen Schuss abgeben und die Viecher sind zum Teil erledigt. Aber nachher hast du Viecher, die sind, keine Ahnung wie, also das sind Hochhäuser, sage ich, also nicht von der Höhe her, sondern von der Masse her, leg ein Hochhaus hin und du hast quasi eins von diesen Viechern. Und das ist unglaublich.
Gerade da mal eingehakt, dafür relevant ist auch der Fokus, der, wenn man ihn aktiviert, wie gesagt, Augment Reality technisch wirkt und man dort dann Schwachstellen oder etwaige Möglichkeiten erkennen könnte.
Genau, du siehst dann, welche Schwachstellen du hast, die haben. Es gibt eine Infodatenbank, auf die du jederzeit Zugriff hast, währenddessen das Spiel auch, sag ich mal, pausiert ist, wo du dir die ganzen Gegner auch nochmal angucken kannst, die du hast, die du schon gefunden hast, sage ich jetzt mal so. Und ja, absolut genial. Also diese Kämpfe, absolut taktisch. Je taktischer du dich daran gehst, wenn du da auf einmal 5 von diesen Viechern vor dir hast und du musst jetzt erstmal überlegen, wo du dann hin musst, wie du da dich da am besten ranschleichst, wie du dich teilweise ablenkst. Du kannst über dieses über den Fokus kannst du auch sehen, was für Patrouillenwege die teilweise gehen, so dass du dann gucken kannst, ich den jetzt am besten abfangen und ihn aus der Deckung raus angreifen und so weiter. Also das ist schon extrem cool gemacht. Was anders ist als bei vielen anderen Action Adventuren oder Action Rollenspielen oder wie auch immer, ist, dass du den Gegner aber nicht fixieren kannst. Also ich kenne es zum Beispiel bei Witcher ist es so, ich glaube bei Tomb Raider ist es zum Beispiel auch so und ich vergleiche das Spiel eigentlich gerne mit den beiden Spielen, ist es so, du kannst den Gegner fixieren. Das heißt, egal wie du dich bewegst, du hast immer Blick auf den Gegner, immer. Und das hast du bei Horizon Zero Dawn nämlich nicht. Das heißt, du musst dort die Kamera selbst steuern. Und das macht es gerade in Kämpfen gegen 5 von diesen Metallwesen nachher teilweise ein bisschen unübersichtlich. Man wird aber immer besser und es klappt nachher auch immer immer einfacher, gerade wenn du deine Fähigkeiten ausbaust. Also du hast auch einen Skilltree, den du entsprechend ausbauen kannst und den du im Verlauf der Story auch komplett ausbauen kannst. Vielleicht nicht gleich zum Ende der Story komplett ausgebaut hast, aber du kannst ihn im Endeffekt über die Spielzeit hinaus, ich habe jetzt, hab ich das schon gesagt, ich glaube 55 Stunden oder sowas da drinne, versenkt, habe ich den Skilltree jetzt komplett ausgebaut. Und das gibt dir jetzt nicht irgendwie so, dass es sagt, ja, der Schuss ist jetzt viel, viel stärker oder sowas, sondern du kriegst neue Fähigkeiten und das sind auch coole Fähigkeiten teilweise. Teilweise konnte ich mich nicht entscheiden, was nehme ich jetzt als nächstes, was brauche ich jetzt? Und das war einfach, ich fand das war total, oder bin total beeindruckt von dem Spiel und ich werde es auch jetzt immer noch, obwohl ich es eigentlich durch habe, nochmal einlegen, nur um nochmal so ein paar Metallviecher zu jagen.
Was ich auch einen schönen Teil des Ganzen fand, war die Möglichkeit, mittels Rohstoffen sowohl sein Equipment zu verbessern, das heißt Taschenplätze auszubauen etc., als auch eben selbst Munition zu erstellen. Also es gibt die Möglichkeit eben an jeder Ecke irgendwelche Zweige abzureißen oder auch eben Medizinkräuter etc. Und mittels dieser Zweige kann man dann in Verbindung zum Beispiel mit bestimmten Feuerkraut und ich glaube eine Lohe brauchst du dazu auch noch, was du von den Gegnern kriegst, kannst du dir Feuerpfeile machen oder in Verbindung mit anderen Kräutern Schockpfeile und so weiter und so fort. Das ist macht das Ganze dann auch natürlich wieder einen Schritt, welche Munition setzt du ein, bei welchem Gegner, das macht das Ganze natürlich wieder einen Schritt taktischer.
Und diese Munition kannst du im Zweifel, wenn dir die Pfeile im Kampf ausgehen, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber diese Munition kannst du sogar während des Kampfes noch herstellen. Das heißt, wenn du nur 6 von den Feuerpfeilen hast und du brauchst jetzt aber eigentlich nochmal wieder welche, dann kannst du einfach L1 drücken, gehst in diesem Waffentree, also in diesem Waffenrad, dann auf diesen Feuerpfeil und kannst dann sagen, so, jetzt stelle ich direkt welche her, wenn du diese Rohstoffe hast. Das funktioniert auch super.
Unrealistisch, aber praktisch.
Ja, genau, unrealistisch, aber praktisch. Aber realistisch ist das Spiel ja nun eh nicht. Ich meine, diese Metallmonster und für diesen spielerischen Hintergrund, also gerade wenn du normale Pfeile nutzt und du bist in so einem Kampf drin und hast nachher gar keine Pfeile mehr, dann hast du ein Problem, weil der meiste Kampf basiert einfach auf diesen Pfeilen. Du hast zwar auch einen Speer, aber also ich habe, glaube ich, 90% der Kämpfe fast ausschließlich mit Pfeil und Bogen gemacht.
Okay, da bin ich ein bisschen anders aufgestellt. Aber gut.
Es wird sich wahrscheinlich bei dir noch ändern.
Ja, wahrscheinlich. Also die unübersichtlichen Momente haben es notwendig gemacht, Speer zu benutzen.
Ja, und gerade wenn du nachher weiterkommst und diese Waffen hast, also diese unterschiedlichen Munitionen hast, wirst du diese auch dementsprechend nutzen wollen. Gerade wenn du lernst, damit umzugehen. Und gerade dieses Lernen ist wichtig.
Ja, ich glaube, das Spiel generell hat, soweit ich das irgendwie auf meiner Twitter-Timeline mitbekommen habe, einen großen Lerneffekt oder profitiert sehr vom Lerneffekt.
Also ich hatte die Story durch und habe dann festgestellt, bei einigen Gegnern, wie ich sie noch einfacher hätte ausschalten können. Und bei einigen Kämpfen bin ich auch gestorben, habe dann festgestellt, ah, okay, du musst den so und so bekämpfen. Was soll ich, habe dann 15 Minuten gekämpft, dann bin ich gestorben, habe dann zum Ende hin festgestellt, ah, wenn du den so und so bekämpft, ist es viel, viel einfacher. Und beim nächsten Versuch habe ich dann nur 3 Minuten oder 5 Minuten oder so gebraucht.
Was mich jetzt mal interessieren würde, so als unbedarfter Horizon-Spieler, Horizon gehört zu einem der zu der Sorte Spielen, die es dem Spieler an die Hand geben oder die Möglichkeit geben, unterschiedlich auf gewisse Situationen zu reagieren. Das bedeutet also, man hat in einer gewissen Situation die Möglichkeit, entweder aggressiv zu reagieren mit Köpfchen oder mit Herz. Das wird auch wirklich auch so als Symbol mitunter neben dem Antworttext oder neben der nächsten möglichen Tätigkeit angezeigt. Was mich interessiert, es wurde zwar gesagt, direkt zu Anfang hier hat Einfluss auf spätere Dinge. Ich habe natürlich aber jetzt noch keinen Unterschied feststellen können, logischerweise. Kommt es irgendwann einem wirklich bewusst daher, dass da, aha, okay, ich habe mich damals so entschieden, deswegen ist das jetzt so und so. Das würde mich jetzt persönlich mal interessieren.
Nicht, bewusst ist es mir nicht aufgefallen. Ich müsste mir diese Situation im Vergleich angucken, wie jemand anders sich entschieden hat.
Okay.
Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es für mich spielerisch einen Unterschied gemacht hat. Also dass ich danach irgendwann gesagt habe, ach, hätte ich mich mal so und so entschieden.
Nee, hätte ja sein können, dass du irgendwann weißt, irgendwann, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie zu dem und dem damals das und das gesagt und jetzt ist er mir deswegen immer noch böse oder so, sowas.
Nee, also ich meine, dass es im Spielverlauf vorkommt, aber es ist mir nicht bewusst gewesen, dass es aufgrund meiner Reaktion gegebenenfalls war.
Bin ich mal gespannt. Ich achte da so ein bisschen drauf, weil mich hat das echt interessiert. Ich versuche das jetzt natürlich nah an meinen Gegebenheiten oder Befindlichkeiten zu spielen, wie ich das meist tue und wie ich so den Charakter interpretiere, aber ich werde da mal drauf achten. Ich bin gespannt.
Mach das mal. Was noch ganz cool ist in dem Spiel, sind auch die Nebenquests. Also du kriegst allerhand Nebenquests präsentiert. Und was man nicht vergessen darf, dieses Spiel ist komplett synchronisiert, also komplett vertont. Du hast keine Textpassagen, die du lesen musst. Klar, du findest zwischendurch Hinweise, sag ich jetzt mal so, aus der alten Welt, die du lesen kannst, also irgendwelche Protokolle oder wie auch immer. Aber ansonsten, die ganzen Charaktere und so weiter sind alle synchronisiert worden. Ich habe es auf Deutsch gespielt, ich fand die Synchro okay. Ich wollte es eigentlich, also was mich da nur gestört hat, ist teilweise die Lippensynchronisation, die passt teilweise so gar nicht. Das heißt, der Typ bewegt noch seinen Mund und du hörst aber schon keine Stimme mehr. Dann wollte ich es auf Englisch spielen. Ich bin aber nicht so englisch-affin wie jetzt andere. Und da habe ich das Problem, dass wenn sie unterwegs ist, gibt sie zwischendurch ja auch nochmal irgendwie Kommentare ab. Und die verstehe ich dann so schnell nicht. Und das ist dann so ein bisschen blöd, weil ich dann meistens mit deutschem Untertitel spiele und spielen, Englisch zuhören, übersetzen und wenn man es nicht versteht, dann noch lesen, ist teilweise ein bisschen nervig.
Würde ich jetzt auch, also ich gebe dir da recht mit der Lippensynchronität, das ist schon manchmal ein bisschen seltsam, aber ich sag mal, wer andere Spiele gespielt hat, wird das meistens auch kennen. So solche Szenen hatte man ja auch ganz stark vereinzelt bei Witcher, dass das manchmal nicht ganz so passte, aber ja, irgendwann fällt einem das nicht mehr so auf, finde ich.
Es kommen nachher, also mir ist es am Anfang wirklich nicht so aufgefallen, aber nachher ist es mir eher aufgefallen.
Okay, da bin ich immer gespannt, was dann auf mich zukommt. Tibo, haben wir jetzt schon in den Schlaf geredet?
Ja.
Was?
Ja, sind dir Bugs aufgefallen?
Nee.
Mir persönlich sind keine Bugs aufgefallen.
Okay, dann bin ich der Einzige. Also, was mich ein bisschen nervte, ist einfach in einer gewissen Situation, wo ich schnell sein musste, wirklich, und oder zumindest mir das Spiel suggeriert hat, dass ich schnell sein müsste. Gibt ja die Möglichkeit zu rennen, wie man das so von meisten Spielen kennt, auf der PlayStation dann den L3 Stick-Knopf drücken, L3-Stick drücken, so rum, damit man rennt. Und wenn man dann an eine gewisse Passage kommt, dass dann Aloy wieder in die normale Schrittgeschwindigkeit geht oder in die normale Joggeschwindigkeit. Und man immer wieder alle paar Sekunden, weil man die ganze Zeit diese Strecke da längs gerannt ist und dann muss man immer wieder alle paar Sekunden da drauf drücken, damit sie wieder anfängt zu rennen, das nervte so ein bisschen.
Okay, das hatte ich nicht. Also das war bei mir wirklich so, dass sie weitergerannt ist. Es sei denn, ich habe halt irgendwas gemacht.
Ja, keine Ahnung warum. Aber ist auch das Einzige, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, weil es da wirklich in der Situation gerade hektisch war. Ansonsten, ja, wie gesagt, also mich hat's komplett schon gepackt und ich freue mich schon darauf, es weiter zu spielen und ärgere mich so ein bisschen darüber, dass dadurch mein Pile of Shame weiter wächst, weil ich wollte doch, ne, eigentlich bin ich ja immer noch dabei Skyrim, auch wenn ich das jetzt schon durchgespielt habe, aber da gibt's noch so viele Nebenmissionen, die ich noch fertig machen muss, um die Platin zu kriegen und Ghost Recon und Fallout und ach Gott, Witcher noch und ich komme ins... Ja, so ist das nun mal, aber es packt.
Ja, es packt nicht nur, es sieht auch unfassbar gut auf und es fallen einem zwischendurch immer wieder Details auf, die Guerilla sich hat einfallen lassen. Also ich kenne zum Beispiel von vielen Spielen, wenn du auf einem Reittier sitzt und du zielst nach hinten, dann dreht sich halt der Körper einfach mal um 180 Grad. Also nur der Oberkörper, die Beine bleiben so stehen in dem Spiel. Bei Horizon ist es zum Beispiel nicht so. Das heißt, die dreht sich wirklich auf diesen Reittier komplett. Also setzt sich wirklich um, damit sie nach hinten zielen kann. Und wenn du wieder nach vorne guckst, setzt sie sich wieder richtig hin. Und das sind so Sachen, die sind mir erst viel, viel später aufgefallen, beziehungsweise meine Freundin hat es gespielt. Und da ist es erst aufgefallen. Und was dabei noch krass ist, es sieht nicht nur auf der PS4 Pro gut aus, die ja wir beide zu Hause haben, sondern ich habe es auch die letzte halbe Woche, den letzten Rest quasi bei meiner Freundin gespielt, die hat die PS4 Slim und du merkst kaum einen Unterschied. Ich meine, gut, ihr Fernseher ist ein bisschen kleiner und wie auch immer, aber ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt auf meiner Pro gespielt habe oder ich habe bei ihr auf der Slim gespielt. Und das, also Hut ab.
Also grafisch macht es auf jeden Fall eine Menge her. Da muss ich schon zustimmen. Und es sind viele Kleinigkeiten, die einem auffallen. Auch schon Spiegeln in den Augen. Mhm. Das war das, was mich am meisten erstaunt hat, wo ich dann diese feuchten Augen gesehen habe und gedacht habe, warte mal, das, was du da in den Augen siehst, das ist doch eigentlich gerade wirklich da auf der anderen Seite hinter, wo du jetzt bist.
Ja.
Das ist wirklich fantastisch. Also wenn du überlegst, dass sie damals eigentlich nur irgendwelche komischen, in Anführungsstrichen, Shooter gemacht haben und jetzt das ist schon nicht schlecht, Herr Specht, nicht übel, Frau Zwiebel.
Ja, und man sieht auch, also was dieses Spiel auch noch ausmacht, und ich finde, das müsste fast jedes Spiel auf der PS4 kriegen, ist dieser Fotomodus. Mag für dich vielleicht nicht so interessant sein, das weiß ich nicht. Aber dieser Fotomodus in diesem Spiel ist einfach unglaublich geil. Also wer mal Bock hat, guckt einfach mal auf Twitter nach diesem PS4-Share und dann Horizon Zero Dawn und guckt sich diese Screenshots an. Also was da die Leute machen oder was mir da über den Weg gelaufen ist, was ich so gemacht habe, und das sind ja nur Kleinigkeiten, sag ich mal, die man hält einfach an, geht ins Menü, sagt so, jetzt möchte ich in den Fotomodus. Dann kannst du die Kamera ausrichten, dann kannst du die Uhrzeit ändern, dann kannst du von diesem Fotogerät, was man ja imaginär, oder von dieser Kamera, die man dann imaginär nutzt, kannst du die Blende ändern. Du kannst die Helligkeit einstellen, du kannst das Ganze wie bei Instagram mit Filtern belegen und so weiter und so fort. Das ist so unfassbar geil. Also da haben sie echt abgeliefert, richtig.
Ich fand ja diesen Screenshot-Modus in Mad Max schon sehr geil, aber das klingt ja wirklich Bombe.
Das ist total geil. Also einige Spiele haben das auf der PS4, leider viel zu wenig. Bei Shadow of Mordor hatte ich das auch. Ich hoffe, dass es in dem Nachfolger, den sie ja angekündigt haben, jetzt von Shadow of Mordor, dass es da auch wieder kommt. Und weil das ist einfach total geil. Also ich habe das da zum Beispiel gehabt, da stehst du dann hinter einem Ork, mal eben so von einem anderen Spiel zu sprechen, dem du quasi von hinten die Kehle durchschlitzt oder den Kopf abreißt, sag ich mal. Und in dem Moment machst du quasi einen Screenshot davon und kannst diesen Screenshot quasi noch bearbeiten. Wie gesagt, die Kamera ändern, die Blende ändern, mit Filtern belegen. Und wie gesagt, bei Horizon Zero Dawn sind sie so weit gegangen und haben gesagt, du kannst sogar die Uhrzeit frei wählen. Das heißt, wenn du jetzt durch die Steppe reitest und sagst, oh, da hinten, das sieht ganz cool aus, hier mache ich jetzt ein Bild, kannst du dir aussuchen, ob du das bei Nacht haben willst oder bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter und so fort. Und das ist wirklich geil. Schon geil.
Sagen wir es mal so, also ich gehe jetzt einfach mal in meine Glaskugel hinein, beziehungsweise schaue da hinein und sage, Fotomodus wird es häufiger in PS4-Spielen geben, ganz einfach darum, durch das neue PS4 OS, durch das neue Orbis, hat man ja die Möglichkeit, Screenshots beziehungsweise eben solche Fotos als Hintergrund zu machen. Deshalb wäre es eigentlich für jedes Studio ein bisschen dämlich, da diese Features nicht einzubauen, damit die Leute sich auch das wirklich als Hintergrund platzieren
können. Ja, es ist aber immer eine Frage, wie das Ganze, ich glaube mal, auch programmiert ist und wie auch immer. Ne? Wenn du natürlich jetzt das Problem hast, dass du ein recht lineares Spiel hast. Also du kannst es zum Beispiel, glaube ich, nicht bei jedem linearen Spiel machen. Ich glaube, das ist, also bei Ghost Recon Wildlands hätte ich mir auch gut vorstellen können, dort mit diesem Fotomodus zu arbeiten, weil das gerade viel mit diesem Open World ist. Du gehst quasi, was ich stellst dich auf den Hügel, dann kannst du noch die Charaktere, wenn du willst, ausblenden und einen richtig geilen Hintergrundbild. Und bei Horizon Zero Dawn ist es auch noch so, wenn du es ganz cool machst und bist zum Beispiel, weil du hast da auch unterschiedliche Landschaften und du nimmst da zum Beispiel irgendwie die Steppe oder was weiß ich nicht was, dann sieht das teilweise schon fast so aus, als wenn du jetzt wirklich irgendwo bist. Ich habe jetzt einen Bekannter von mir bei Twitter, der hat eins gemacht, wo er sagt, oh, eine geile Fernsicht. Da siehst du dann wirklich vorne ein bisschen Gras, dann sind da so ein paar Hügel wie beim Grand Canyon und dahinter sind dann Berge wie die Alpen und so. Und das sieht einfach total geil aus. Das ist schon, also wünsche ich mir auf jeden Fall für viel, viel mehr Spiele.
Hoffen wir mal, dass es kommt.
Wäre schön.
Ja, ich lass das mal einfach mal jetzt so, würde ich sagen, im Raum stehen. Wir haben jetzt eigentlich erstmal genug dafür gesagt. Ich überlege mal, ob es nicht vielleicht Sinn macht, wenn ich das Spiel dann auch durch habe, ob wir nicht vielleicht noch einen Spoilercast dazu machen, wo wir dann wirklich nochmal über alles sprechen. Müssen wir schauen, wie da noch der Hype ist und so weiter und so fort und was wir dann noch so auf der Agenda haben. Aber halten wir, glaube ich, auf jeden Fall im Auge. Und vielleicht konnten wir das Ganze auch Tibor ein bisschen schmackhaft machen, sodass er wenigstens sich freut, wenn er mal wieder so ein Foto in der Timeline sieht.
Ja, jetzt werde ich auf ewig an euch denken.
Das ist das, was wir wollten.
Also Tibor, ich biete dir an, wenn du mal Lust hast, das zu spielen, ne? Kommst einfach vorbei, kannst bei mir jederzeit machen.
Sehr.
Ich wohne ja nicht so weit weg.
Ja, ich steig gleich mal aufs Fahrrad, wenn du jetzt so ein bisschen Zeit hast. Ne?
Kein Problem, du bist dann wahrscheinlich morgen früh oder so hier, ne? Ja, wahrscheinlich nicht.
Spätestens.
Wahrscheinlich nicht morgen früh. Bis Bremen ist, glaube ich, ein Stück.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, Horizon schließt dann auch erstmal ab. Ja. Somit wäre jetzt eigentlich das nächste Thema noch, was zocken wir gerade. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, ausgiebig durchdiskutiert, ne, diesmal?
Stimmt gar nicht.
Nicht? Nö. Also, jeder darf mal noch, wenn er möchte, gerne sich äußern.
Genau, fangen wir mal an mit Tibor. Tibor, was spielst du denn außer Wildlands noch aktuell?
SWTOR leider seit einer ganzen Weile nicht mehr. Würde ich gerne wieder, aber ohne Raids und ohne die Buddies, die da mitmachen, erstmal ohne mich. Ich bin bei MMOs sehr stark Raid-fokussiert, habe da sehr viel Spaß dran, alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Außer Wildlands fehlt mir gerade sonst noch die Zeit, um irgendetwas anderes noch zusätzlich zu spielen. Also ich bin froh, wenn ich überhaupt zum Zocken komme in letzter Zeit.
Ja, du machst auch viel Podcasts. Und wenn du halt Podcasts machst, die dann 3 Stunden gehen, hallo?
Über 3 Stunden. Außerdem muss man dafür ja vorher erstmal fast 8 Stunden Film gucken. Ne? Also
ja, nee, muss man nicht. Man kann sich auch so von dem Podcast gut berieseln lassen. Also ich fühlte mich gut unterhalten.
Nein, ich meine, du musst 8 Stunden, bevor du die aufnehmen kannst.
Ach so, ja, das stimmt.
Ne? Also
Das stimmt, ihr musstet ja erstmal noch alles gucken. Gesprochen wird gerade übrigens von diesem Watch-A-Lot-Cast. Sehr zu empfehlen.
Dankeschön, das ist sehr freundlich von dir und das ist schön zu hören, dass es dir gefällt.
Nicht immer wieder. Also gerade wenn ich zu meiner Freundin fahre, ich fahre meist, also wenn ich gut durchkomme, fahre ich 2,5 Stunden. Da ist dann 3 Stunden schon ein bisschen lang. Aber es gibt auch so Tage, da brauchst du dann 3 oder 4 Stunden. Und da, wie gesagt, den letzten habe ich gut auf der Fahrt hören können. Das war echt klasse.
Ja, also ich schließe mich da natürlich an. Also ich bin auch ein Abonnent und freue mich über jede Folge bisher.
Ja, wir wollten jetzt eigentlich am Wochenende aufnehmen, aber der Flo hat sich irgendwie eine Fischvergiftung oder sowas zugezogen, mitten in der Nacht dann geschrieben, hey, so denkt jetzt wegen der Uhrzeit nicht, das wäre wegen dem Alkohol. Ich sag nur nie wieder Fisch. Und jetzt müssen wir es halt leider verschieben.
Dann magst du uns denn schon verraten, was das nächste Thema wird?
Also die letzte Folge, die du jetzt gehört hast, war unser großer Indiana Jones Cast. Der ging auch 3, 4 Stunden, ich weiß nicht mehr genau, 3 Stunden glaube ich. Und die nächste Folge handelt von der Nackte Kanone Trilogie.
Ah, okay.
Also an dieser Stelle jetzt erstmal gute Besserung natürlich, wenn es noch nicht ausgestanden ist.
Ich richte ihm aus.
Gut. Und also meine Lieblingsfolge bisher war die Nummer 3. Cartoons und Jugendserien.
Ja?
Ja. Da hatte ich auch, glaube ich, eine große Einreichung von gemacht, von Serien und so weiter, die mich bemüht haben. Da fällt mir übrigens ein, ich muss gleich noch bei QWERTY noch ein T-Shirt kaufen.
Also ihr habt mich quasi mit der Horrorfilm, also ich bin überhaupt kein Horrorfilm-Mensch, aber mit der Horrorfilm-Folge, das war ja eure erste Folge, die auch über 3 Stunden ging, habt ihr mich komplett abgeholt. Also da war ich, habe ich gedacht, okay,
ehrlich?
Ich muss jetzt sofort abonnieren, was ihr da aus dem Hut gezaubert habt, so nach dem Motto, also wie Pia auch quasi alles vorher recherchiert hat, in welche Richtung oder was für Horrorfilme gibt es, in welchen Artenteilen, wie das auf und so weiter und so, ganz große Klasse.
War gut. Oh, cool. Super, dankeschön.
Also der Einstand hat auf jeden Fall gleich Lust auf mehr gemacht, heißt es so schön.
Cool. Hört Watchalot
bei dir. Muss man ja auch mal sagen. Also Leute, Watchalot abonnieren.
Genau.
Watchalot. So, jetzt muss Sven aber erstmal erzählen, was er spielt. Wahrscheinlich nur Horizon und Wildlands.
Nee, nicht nur. Man mag es nicht glauben. Ich habe jetzt natürlich in letzter Zeit sehr viel Horizon, nicht so viel Horizon, einigermaßen viel Ghost Recon Wildlands gezockt. Ich habe am Wochenende Besuch gehabt von einem sehr guten Freund von mir und der ist Risiko-Fan.
Ich war gar nicht da.
Ja, du bist nicht mein einziger sehr guter Freund. Schätzelein. So, und hab mir da dann mit ihm zusammen heiße Risikogefechte geliefert.
Auf der PS4 Pro oder
auf der PS4 Pro?
So richtig analog?
Nee, digital. Also, ich hatte ich gerade frisch gekauft, weil im Discount für 4,99 und auch wieder ein Ubisoft-Spiel. Aber macht sehr viel Laune. Wir hatten schon damals auf der PS3 das Risiko und haben uns da sehr viele Multiplayer-Gefechte geliefert. Und auch diesmal sehr viel Spaß wieder gemacht und deswegen das intensiv gespielt am Wochenende. Ich schaue immer mal wieder in Steep rein, ne? Leute, immer noch, ich suche Mitspieler für Steep. Bisher gab es noch kein vernünftiges Angebot, sodass ich Sören einfach so kaufen konnte.
Du suchst immer nur Mitspieler, oder?
Ja.
Dazu verdammt in jedem alleine Spiel. Zu spielen.
In jedem Spiel.
Ja, das Problem ist, manche Spiele sind einfach dafür ausgelegt, dass du sie mit mehreren spielst. Das ist nun mal das Problem. Und das
niemand
wird ja
will mit weniger. Dir spielen. Mach dir mal darüber Gedanken.
Was?
Denk mal drüber nach, dass niemand mit dir spielen will.
Ich musste schon in SWTOR immer alleine spielen.
Oh. Sag mal, ist das dieses Risiko Urban Assault? Was ihr da gespielt habt?
Nee, das heißt, glaube ich, nur Risiko, wenn ich mich nicht irre. Kostet gerade 4,99 im
Sale. Ja, dann ist das dieses Urban Assault ist im Sale. Ich mir gerade angeguckt.
Risiko.
Macht auf jeden Fall Spaß. Du Darkwing Duck. Steep immer noch, wie gesagt. Und ich habe ein bisschen in Disc Jam gezockt. Aber ansonsten...
Das habe ich mir vorhin jetzt angeguckt. Das gibt's auch für Steam, ne?
Was, Disc Jam? Cool.
Ja, das sieht ja ultra witzig aus, das kann
also,
ich gar nicht.
Ich habe Spaß daran aus einem ganz einfachen Grund. Viele oder vielleicht ein paar unserer Hörer werden die Rocket Beans kennen. Und die haben eine sehr schöne Serie oder eine sehr schöne Reihe, die nennt sich Royal Beef. Und in dieser einen Staffel von Royal Beef gab es einen Dreamcast-Klassiker, wo ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf direkt weiß, wie er heißt. Aber das war so ähnlich.
Warte, Windbreakers.
Also. Windbreakers, genau, richtig. Windbreakers und das, weiß ich nicht, das war so, hat so lustig ausgesehen und Spaß gemacht und ich dachte mir so, suchst du das mal, ne? Ist ja nicht so, ich habe ja hier einen Dreamcast stehen, suchst du das mal und kurz darauf habe ich dann oben plötzlich von Disc Jam gehört und war da natürlich Feuer und Flamme und hatte da meinen Spaß dran. Ja, und deswegen kam ich darauf und nun habe ich da jetzt Spaß mit Disc Jam. Ja.
Ja. Mir ist die Steuerung einfach.
Die ist die Steuerung zu schwierig.
Nein, zu schwammig, nicht zu hakelig irgendwie, keine Ahnung. Ich komme da nicht mit zurecht.
Naja. So. Ansonsten aktuell glaube ich gar nicht. Mir fällt zumindest nichts ein.
Ja. Ja, ist ja auch schon eine Menge, ne?
Reicht.
Man hat ja nicht so viel Zeit.
Man hat kaum Zeit und ich habe eigentlich noch so viel zu spielen und will eigentlich noch so viel und ja. So ist das. Ja. Ansonsten, ja, können wir theoretisch ja den Sack dicht machen, wie man es so. Windjammers heißt es nicht, Windbreaker, haben wir Windbreakers, glaube ich, gerade gesagt. Windjammers. Ja. Können wir, glaube ich, den Sack dicht machen.
Echt? Gut, da erzähle ich nicht, was ich gespielt habe.
Ach so, Entschuldigung, ich dachte, hattest du nicht schon?
Nö,
erzähl jetzt, komm.
Natürlich habe ich Horizon Zero Dawn gespielt. Dann habe ich, übrigens habe ich gerade mal geguckt, ich habe für Horizon Zero Dawn von der ersten bis zur letzten Trophäe 1 Woche und 5 Tage gebraucht für diese knapp 55 Stunden. Das kann man nämlich sehr schön bei PSN Profiles, kann man das nämlich gut sehen. Dann habe ich Wildlands ja gespielt. Ich habe am Wochenende analog was gespielt. Und zwar habe ich Leaders gespielt. Leaders ist eine Art Risiko. Wo du aber das Tablet mitbrauchst oder ein Tablet mitbrauchst, weil du dort unter anderem spionieren kannst, Forschung betreiben kannst, darüber auch dein mit deiner Einheiten quasi gemacht wird und so weiter und so fort. War sehr, sehr gut, war sehr lustig, erste Runde, allerdings teilweise etwas langatmig, weil du halt immer warten musst, bis alle fertig sind. Und dann habe ich mir jetzt To Dark angeschaut. Das ist ein, wie nenne ich das jetzt am besten, ein Adventure. Es ist auch nicht so wirklich. Es ist ein sehr relativ brutales Spiel, in dem du versuchst, Kinder zu retten vor sehr, sehr bösen Menschen. Ja, das kann ich momentan noch nicht so viel zu sagen, weil ich noch nicht so viel gespielt habe. Nur so viel sei gesagt, es ist echt brutal teilweise. Also am Anfang ist es halt so, dass deine Frau, also du bist mit deiner Frau und deinen beiden Kindern, gehst du campen am See und deine Frau und die beiden Kinder suchen dann Feuerholz. Die Frau wird auf brutalste Weise, sag ich jetzt mal, umgebracht, indem ihr quasi die Kehle durchgeschnitten wird. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist wirklich das Intro, das ist das, was du als erstes siehst. Wäre für mich kein Spoiler in dem Sinne. Und deine Kinder werden halt entführt und 6 Jahre später fängst du an, selbst immer noch Kinder irgendwo zu retten und du glaubst auch, dass deine Kinder noch leben und ich habe für das erste Level, weiß ich gar nicht, wie viele Stunden ich da jetzt schon gebraucht habe, um halt dort dementsprechend die Kinder zu retten, die dort alle versteckt sind. Und du hast dann da Löwen und musst dann da, also im Endeffekt ist es wie ein Twin-Stick, spielt sich wie ein Twin-Stick-Shooter, aber mit Schleichen, das heißt, du musst aufpassen, dass du dann im Schatten bleibst und dass du keine Geräusche machst, weil wenn du zu laut bist, dann hört dich vielleicht jemand und ja, das ist schon sehr herausfordernd und macht sehr viel Spaß. Also ist aber eher so ein Indie-Titel. Und ich habe angefangen auf der PS Vita, ich könnte es auch auf der PS4 spielen, aber abends im Bett ist manchmal so die PS Vita dann doch ganz ganz nett, wenn man noch nicht so ganz müde ist, Day of the Tentacle zu spielen.
Hey.
Ja, ich habe es damals in meiner Jugend, sag ich jetzt mal so, habe ich es irgendwie verpasst, fühlte mich für dieses Spiel immer zu blöd. Und ganz ehrlich, ich fühle mich auch heute noch für dieses Spiel zu blöd.
Was?
Weil ich teilweise dann nicht weiß, wie komme ich da jetzt wo weiter und so weiter. Also ich komme weiter, aber es dauert halt alles seine Zeit, weil ich einfach alles ausprobiere, was du machen kannst. Und in dem neuen ist, also was ich ganz cool finde, ist, dass du einfach diesen Grafikmodus einfach so hin und her schalten kannst. Auf die alte Version und auf die neue Version, das ist ganz cool. Und was mir natürlich hilft, ist, dass du dir anzeigen lassen kannst, womit du interagieren kannst. Und da bin ich gerade so ein bisschen bei und ich weiß nicht, ob ich schon was gemacht habe, was ich vielleicht noch gar nicht hätte machen müssen. Aber es ist gefällt mir auch ganz cool.
Alle Wege führen da auf jeden Fall nach Rom. Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt, ich kann das in- und auswendig. Also mein All-Time-Favorite.
Ja. Was ich ganz witzig finde, ist, dass du den ersten Teil da spielen kannst.
Maniac Mansion, ja.
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 Du gehst quasi da an den Computer und kannst Maniac Mansion spielen. Das fand ich ganz lustig.
Ja. Ja. Dann.
Jetzt kannst du einen Deckel drauf machen.
Dann mache ich mal einen Deckel drauf, beziehungsweise ich mache fast einen Deckel drauf. Ich möchte nur ganz kurz was reinreichen. Wir hatten ja heute keine News-Sektion, weil uns keine News großartig einfielen. Jetzt während der Aufnahme hier heute sind zwei News erschienen, die ich noch ganz kurz einwerfen möchte. Einer meiner, ich glaube, Most Wanted Titel für die nächsten Jahre ist von CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, wird laut neuen Hinweisen nicht vor 2019 released werden, was mich jetzt gerade so ein bisschen zum Heulen bringt.
Ja, nee, ganz ehrlich, Sven, das ist ganz gut.
Ja, sie haben mehr Zeit, das fertig zu machen. Ist ja auch
erstens
okay.
Das und du kannst an deiner Pile of Shame arbeiten.
Richtig, ich kann Witcher endlich mal spielen. Nein, aber das ist wirklich so, ich als Rollenspiel-Fan und gerade ich als Shadowrun-Fan habe ich da sowas von Bock drauf auf Cyberpunk 2077, war ja auch ein eigenes System, habe ich ja auch liegen, das Pen and Paper, sehr schön und freue ich mich tierisch drauf. Und das wird auch den Sören freuen, das ist eine News, die ist gerade mal eine Stunde alt. CD Projekt Red sagt selbst, es wäre unfair, den Fans gegenüber eine Fortsetzung von Witcher 4 nicht zu machen.
Ja, habe ich schon retweetet.
Genau. Deshalb, damit verabschieden wir uns jetzt, würde ich mal sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Tibor bedanken, dass er sich hier in einen PlayStation-Cast gesetzt hat und genau, mit uns
getraut hat.
Philosophiert hat.
Es war mir ein Fest. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist auch immer wieder herzlich willkommen. Ganz wichtig sei noch zu erwähnen, watchalot.de, ein großartiger, ja, ich sag jetzt mal nicht nur Film-Podcast, sondern auch Serien-Podcast, ne, das können wir jetzt wirklich sagen, ne? Es sind ja auch Serien bei. Ja. Auf jeden Fall reinhören, reinschauen, reingehauen. Tja, soweit für heute. Leute, spielt Wildlands, spielt Horizon Zero Dawn, wenn ihr könnt. Liked uns, retweetet uns, kommentiert uns, gebt uns 5 Sterne auf iTunes, das übliche bla 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 Gebettel.
Haben wir schon Patreon?
Nein, wir haben kein Patreon, weil ich...
Was? Aber es gibt doch dann auch Sonntagsfolgen, die man nur als Patreon hören kann.
Ihr habt selbstverständlich kein Patreon, sonst hättet ihr die ersten 20 Minuten nur darüber gesprochen.
Ach so.
Genau. Shit. Wir haben weder über Patreon noch über irgendwelche komischen Matratzen gesprochen.
Matratzen?
So. Ja, das erkläre ich dir in einer anderen stillen Stunde. Kurzum, danke fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, hört auch beim nächsten Mal rein und wir würden uns freuen über Kommentare, natürlich, also konstruktive Kritik immer gerne. Da warten wir noch drauf. Oder euch gefällt es wirklich so gut, dass wir einfach so lassen sollen. Auch gut. Könnt ihr trotzdem sagen. So. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch, wann immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal, ne?
Bis nächstes Mal.
Tschüss. Oh,